28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das hier teilen.
Alles klar.
Ey Leute, passt mal auf, hier hinten ist
ein... Nein.
Ja, genau. Das war's dann.
Dann geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau,
auf einmal
weg. Warte mal, wo ist der Johnny? Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich aber auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als...
Wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat's halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog wäre, dann würde ich sagen... Habt ihr es noch nicht gecheckt? Kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen. Habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso.
Wenn es klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Ja, das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es hier zu aggressiv wird,
wenn es klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Aerial Games Podcast. Eine lustige Runde.
Ich muss erstmal noch schlucken.
Ja,
du hast gerade noch mein genau. Snickers im Mund hat. Genau, so, jetzt nochmal bitte hier.
Denn der Dani hat immer gerne die kleinen Nüsschen im Mund.
Ja.
Genau. Diesmal eine riesige Runde geradezu. Vier Menschen haben sich eingefunden vor dem Mikro des Aerial Games Podcasts. Ich stelle kurz der Reihe nach vor. Da ist einmal der Daniel Pog, den wir irgendwie nie aus diesem Podcast rauskriegen.
Ja, alles schon versucht.
Ne? Können die User sagen, was sie wollen. Er ist trotzdem... Nächste Woche bist du ja in Wien.
Ja, stimmt.
Genau. Da ist mal eine Daniel-freie Zeit. Dann haben wir noch den Johannes...
Ja,
der gerade eine CD um seinen kleinen Finger wickelt.
Mhm. CD verführt.
Ja, ja.
Das Einzige, was er heute verführen wird.
Ja, ja. Ja. Und wer sich jetzt gewundert hat,
wer war diese
kleine eunuchenartige Stimme aus der rechten Ecke? Der wird aufgeklärt, das ist der Christian. Und der Christian, der ist vielen vielleicht bekannt von seinem Blog End of Level Boss.
Drei Leuten vielleicht.
Ja,
maximal.
Ja. Kann nicht sein, müssen Tausende sein, so oft wie wir den schon verlinkt haben oder angesprochen haben. Und der gute Christian ist jetzt mal in Berlin zu Besuch und da hat er sich irgendwie in der Mangelung von Freunden und Freizeitaktivitäten gesagt, guckt er mal bei uns vorbei, säuft uns den Jägermeister weg. Den ich nicht trinken gerade darf, weil ich...
du nicht trinken gerade darfst.
Jetzt kommen diese persönlichen Leidensgeschichten.
Ja, weil ich Antibiotika nehme.
Jetzt kommt auch wieder diese Babysprache.
Ich höre auch ein bisschen rum, kannst du mal das Fenster zumachen, ist kalt.
Wenn dann da.
Und wenn dann da.
Dass das Fenster offen ist, hat so seinen Grund. Außerdem ist hier keinem kalt außer dir.
Hat das zufällig was mit deinen Antibiotika zu tun?
Ja, können wir jetzt erstmal deine Leidensgeschichte
hinter uns bringen? Alexander ist, wenn jemand immer Mama ruft.
Nein. Also wir fangen einfach mal an, indem Christian einfach mal Hallo sagt und vielleicht nochmal was sagt zu seinem Blog. Und zu seiner Position in der Spielebranche.
Und seiner supergeilen Freundin.
Ja,
die
genau.
Auch hier schon weg ist.
Oder hier war.
Also Hallo rein.
Wir waren alle sehr, sehr, sehr verwirrt, weil sich eine seltene Dame in dieses Büro verirrt.
Die lebend wieder raus.
Ja. Ja, also sie hatte nicht wie sonst die Freundin von Daniel.
Halt dich zurück, Daniel. Ja. Es gibt so viel Potenzial, was du jetzt sagen könntest, sag's lieber nicht.
Ja. Ja, die Freunde von Daniel haben ja immer hinten so ein Ventil am Rücken, wo man es aufpusten muss. Aber nee.
Du weißt also genau, wo das liegt?
Ja.
Das hat mich jetzt auch schockiert.
Ja.
Ja. Hey, darauf erstmal Jägermeister, ne?
Ja, genau.
Da bin ich dabei.
Wir gehen ja einfach davon aus, dass eh keine Minderjährigen diesen Podcast hören. Deswegen, sollten die das hören?
Außer mir.
Alkohol ist schlecht.
Alkohol ist Medizin.
Ja, ja.
Das ist genau.
Schmeckt wie Hustensaft, kann gut sein.
Wir befürworten das auch nicht.
Mein Arzt hat mir das verschrieben, wegen der Sexsucht. Ich soll einfach dann mehr trinken, dann wird sich das legen.
Ja, das ist scheiße, wenn man die Sexsucht nicht befriedigen kann, ne? Oder einfach keine Frau kriegen.
Ja. Deswegen ist es ja auch eine Sucht, also so. Nee. Naja. Die Sucht. Nein, ich hatte wieder drei Witze, aber das ist
ein bisschen hart gesagt. Du wolltest Christian die Möglichkeit geben, jetzt mal auch was
Neues zu erzählen. Erzählt ja nichts.
Ja, was soll ich auch erzählen?
Du hast
mal Hallo Christian, war noch ein bisschen Breitenschwimmen lesen und wenn ich groß bin, werde ich
Warum macht man so einen Blog, wo man noch weiß, dass man damit kein Geld verdienen kann?
Ja, das ist echt eine tragische Frage, gute Frage, nein.
Was machst du eigentlich, womit verdienst du eigentlich dein Geld?
Tatsächlich auch mit dem Schreiben. Nur schreibe ich dann halt so, verkaufe ich Kunden quasi irgend so blöde Promotion-Konzepte.
Man merkt es deiner Schreibe an, ja.
Ja.
Also, das ist durchaus...
Ist auch geil, wenn deine Kunden das jetzt hören, irgendwo so blöde...
Scheißkunden.
die auch wiederum alle den Podcast von Rare Games hören. Ne?
Ja,
also, der ist ja weltberühmt. Danke, Daniel Pogue.
Ich glaube, die Telekom kann mit neuen Techniken jetzt anfangen. Deswegen glaube ich nicht, dass mir ein Kunde zuhört.
Telekom? Was schreibst du denn für die Telekom? So Werbepressemitteilung oder
Abmahnung? Nee, wenn draußen mal irgendwo ein Promoter auf der Straße rumläuft oder die eine Veranstaltung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da irgendwie mit rumgeschrieben habe, die Idee, den zu verkaufen.
Das erinnert mich an die lustige Telekom-Werbung, die im Fernsehen läuft und in Zeitungen abgebildet ist, wo Landschaften immer so aussehen, als ob sie Modellbaulandschaften sind.
Beides Medien, die ich nicht nutze.
Ja, kennt ihr alle nicht.
Modellbaulandschaften?
Doch,
du nutzt keine Modellbaulandschaften.
Aber ich habe mich da nämlich immer gefragt, wie geht denn das? Wie machen die das?
Als gelernter Fotograf könnte ich dir jetzt erklären.
Nee, brauchst du mir nicht, weil ich habe es für Spiegel Online nämlich gelesen. Da war nämlich ein interessanter Artikel darüber, wie das geht. Mit der so tiefen Unschärfe und so, die das ein bisschen manipuliert wird. Und das, aber ja, das sind so die kleinen Highlights.
Ja, wunderbar.
Ja. Also und in deiner Freizeit betreibst du halt einen Blog, End of Level Boss, und schreibst da so aus deinen eigenen Spielerlebnissen. Daniel und ich haben uns ja schon als Fans geoutet. Johannes hat sich wie immer als völliger Ignorant geoutet, der vermutlich so End of Level Boss nie gehört.
Was mit Internet?
Ja.
Internet gibt es jetzt auch schon für Computer.
Selbst auf deiner scheiß Wii, die meine Weile deine einzige Konsole war, gab es einen Internetbrowser.
Die war noch nie meine einzige Konsole. Ich hatte nämlich auch einen Gamecube. Und eine PlayStation 2.
Also der Levelboss, der ist eigentlich mit uns in Kontakt gekommen, weil der mal richtig gegen uns geschissen hat.
Ja.
Das war vor langer Zeit, da hat er sich über eine News bei uns beschwert, dass da alles verkehrt wäre.
Was heißt von uns, von dir bestimmt?
Von Kapi, glaube ich, bin mir nicht mal sicher. Aber und dann hat sich herausgestellt, dass aber in seinem Blogbeitrag auch unzählige Fehler drin waren und falsche Anschuldigungen gegen uns. Und so hat man sich irgendwie so gegenseitig durch das...
ist so, wir schreiben beide nur Scheiße, lass uns beste Freunde sein.
So, jetzt durch das sich gegenseitig ins Gesicht scheißen, ist man auf den Geschmack gekommen. So kann man ausdrücken.
Ja, das war auch das einzige Mal, dass er mehr als 5 Klicks hatte, glaube ich.
Ja, also das ist, wer sich mit Goliath anlegt, muss nicht wundern. Wenn, also das ist zum Beispiel immer...
Aber du weißt, dass David gewonnen hat.
Ne? Wenn wir zum Beispiel...
In deiner Bibel vielleicht.
Mein Kampf ist nicht die neue Bibel, Daniel.
Wenn wir im Podcast Gamers Global erwähnen, dann schnellt bei Jörg Langer immer die Besuchszahlen
auf. Das stimmt, genau.
Wir warten immer noch auf den Check von denen, aber die müssen ja noch...
Ja, dann die ganzen Atzen strömen dann zu Gamers Global, ne?
Ja.
Von unserer Seite.
Ja. Nee, das ist aber sehr schön, ja. Und du hast ja schon, wir hatten da quasi schon eine Art Vorgespräch. Da hast du ja schon erwähnt, dass du kaum Zeit zum Zocken hast, was ja schade ist, weil unsere Podcast-Runde beginnt immer erst so mit den Spielen, die wir alle gerade so zocken. Und diesmal haben wir wirklich eine Menge zu zocken. Aber trotzdem nochmal die verzweifelte Frage an dich, Christian. Wird bei dir noch gespielt, wenn du denn spielst? Jetzt sag bitte nicht dieses Plants vs. Zombies für iPhone, was du vorhin erzählt hast, weil sonst klingt das hier echt wieder wie beim Veteranen-Podcast.
Und auch nicht irgendwie so Machinarium oder so ein
voll Kunstscheiß oder so.
Ja, komm. Der Plants vs. Zombies ist halt so insofern schöner, als dass man da wirklich so seine...
Du sollst das nicht sein.
Hast du gerade nicht zugehört?
Entschuldigung. Ich habe gestern mal mit Call of Juarez Teil 2 angefangen.
Ja, jetzt aber nicht spoilern hier.
Ja, halbe Stunde gespielt, also erzählt mir die Story.
Das ist doch die Vorgeschichte zum ersten Teil.
Ja.
Kann man gar nicht spoilern.
Ja, die wurde schon quasi gespoilert.
Ja, ich habe eh keine Zeit, da durchzuspielen, also konnte er mir auch einfach verraten, wie es endet. Ist auch egal.
Aber das ist verdammt kurz.
Ich habe es nicht bis ganz zum Ende gespielt, da war vorher so eine Mission, die war so schwer. Die war so ein bisschen wie die Favela-Mission bei Call of Duty Modern Warfare 2, weil da stürmten auch von allen Seiten Indianer und sonst welche Leute auf dich ein.
Ja.
Und du musstest so einen Fluss verteidigen oder sowas, und da habe ich dann auch aufgehört.
Die Favela-Mission habe ich auch gehasst, also die ging gar nicht. Ne, was spiele ich ansonsten noch? Gute Frage. Skate 2 habe ich mal angefangen. Will ich mir überlaufen auf die Schnauze. Rock Band 2.
Boah, das ist erstaunlich langweilig. Aber dann Johannes.
Vor allem bin ich endlich mal der Erste, der nicht irgendwie jetzt ein Spiel von vor 2-3 Jahren rauskam.
Ich bin wirklich nur altes Zeug, außer Darksiders. Aber das kriege ich auch nicht zu Ende.
Okay, dann sind wir bei alten Storys. Ich spiele gerade nochmal der Pate 2.
Ja.
Das habe ich ja damals nur kurz angespielt, weil ich es dann scheiße fand. Ich finde es immer noch scheiße, aber ich habe langsam für mich herausgefunden, was für mich das geilste Spielprinzip ist. Und das ist dieses Kack-Spielprinzip, was eben auch der Pate 2 hat. Nämlich einfach dieses so, immer so kleine Sachen erobern und Geld verdienen, einfach mal mehr Geld verdienen. Aus dem Grund hat mir, glaube ich, auch Fable 2 so gut gefallen. Weil dieser Scheiß mit, ich übernehme jedes kleine Geschäft und habe am Ende irgendwie immer mehr Geld, funktioniert. Und deswegen funktioniert auch der Part 2. Und deswegen sieht man über alles andere hinweg, so diese völlig bekloppten, also die Grafik, die irgendwie schon völlig veraltet ist. Und was ich immer geil finde, dass der Part 2 eben auch so diese ganzen unfertigen Probleme hat, wie zum Beispiel, man kann nicht springen in dem Spiel. Ist immer witzig, so bei Open-World-Spielen, wenn du dann irgendwie an so einem Zaun stehst, der dir irgendwie bis zur Brust geht, aber du dann irgendwie so einen 10 Kilometer Umweg laufen musst, weil du kannst darüber nicht springen.
Man kann immer nur über so eine Sache, über die man hinter Deckung gehen kann.
Das ist lustig, so, weil ich habe das, das Scheiß hier, wie heißt das?
Ja, ich höre.
Perfect Dark nochmal gespielt. Ah, weil ich so dachte,
Zero oder
vielleicht
was?
Ist es, ja, Zero. Ja. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Und dann, das ist einer der größten Fehlkäufe, weil das habe ich ja damals noch mir gekauft.
Ja.
Von meinem eigenen Geld.
Das war auch so ein typisches Spiel, das alle so relativ hoch bewertet haben, weil sie es selber gar nicht.
Ich weiß noch bei uns, der Sven Mittag wollte 90% gegeben und wir haben es dann auf 80 runtergebracht.
Okay, GameSpot hat damals ja auch diesen großen Fehler gemacht und 9.0 gegeben und gesagt, das wäre jetzt so das erste Next-Gen-Spiel. Nee, aber was ich bei der Party noch witzig fand, ihr kennt das ja, wenn bei den meisten Spielen ist es ja so, dass man auch rennen kann. Bei der Party kann man auch rennen, aber bei den meisten Spielen ist es so, dass man dann eine Ausdaueranzeige hat oder so und immer nur kurze Strecken rennen kann. Und bei der Party 2 gibt es diese Ausdaueranzeige nicht und das ist super witzig, weil man auf die Art zu Fuß schneller unterwegs ist als im Auto. also eigentlich sieht man mich immer nur mit meiner Sonnenbrille entweder durch New York rennen oder durch Florida oder jetzt eben auch auf Kuba.
Haben sie ja direkt aus den Filmen übernommen. Die
Filmumsetzung von dem Marathon. Mann, so.
Ja, genau.
Das sind Hoffmann.
Ja, wirklich. Also, nee, aber ich weiß auch noch bei der Party-Trilogie, da sind die immer gerannt. Also auch Marlon Brando noch im ersten. da ist er dann auch gestorben
beim Rennen. Schon im Sprint so, ne? Du hast mich in die Party genommen.
Ja. Weil er an diesem orangen Stück erstickt ist beim Rennen. Du darfst halt keine orange schälen beim Rennen.
Ja, auch unvergessen das Zitat.
Und sein Taschentücher in den Backen, die er da hatte.
Das ist ein Marathonlauf, den er nicht ablehnen kann.
Ja. Irgendwann vielleicht auch nie wirst du dieses Ziel erreichen. Ja.
Das ist schon gut, ja. Nee, aber das ist ein gutes Beispiel für die Subjektivität von Spielen, weil ich müsste ja lügen, das war genau wie bei Mercenary 2, wenn ich nicht sagen würde, dass natürlich das so ein bisschen so ein Verzweiflungsspiel war, weil ich auch gerade nichts Besseres hatte, aber ich habe zum Beispiel das jetzt lieber gespielt gerade als Bioshock 2. Ja. Was wertungstechnisch da gar nicht so hinhaut, aber...
Das erinnert mich jetzt total an mich.
Das musst du jetzt aber trotzdem erklären.
Da muss es ist einfach Spaß. Das ist wie mit mir und Avatar, diesem Avatar-Lizenzspiel. Ja. Das Spiel ist eigentlich, objektiv gesagt, das ist eigentlich schlecht. Also das ist, in jeder Hinsicht hat das irgendwelche Macken, die richtig scheiße sind. Aber ich habe es 40 Stunden gespielt, habe fast alle Gamerscore geholt und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und es hat mich immer wieder an die Konsole gebracht, mich da stundenlang vorzusetzen. Keine also Ahnung, warum.
Liegt es jetzt an der Lizenz bei beiden, oder wie?
Ja.
Also bei dir habe ich es jetzt wirklich nicht verstanden mit dem Bioshock 2 und der Part 2.
Ja, einfach das Spielprinzip. Also bei Bioshock 2 ist es jetzt ja so, dass, dass ich so im letzten Drittel bin und so. Und das ist immer wieder dieses so, eine kleine Sister retten, dann die beschützen und dann
du hast
wieder
es einfach nicht durchgespielt für den
Test? Nein, ich habe es nicht durchgespielt für den Test.
Ja, das war doch im ersten Teil schon so. Es war doch eigentlich
langweilig. Nee, im ersten Teil waren die Kämpfe ja viel weniger. Da war ja viel mehr Exploration und Erkundung und so.
Ja, ja, klar.
Und jetzt sind halt immer diese Kämpfe und diese Kämpfe sind irgendwie frustrierend, weil, habe ich ja letztes Mal im Podcast schon erzählt, deswegen erzählst du jetzt nicht normal, dass man halt immer wieder zur Vita-Chamber zurückkommt und dann wieder hin muss und dann beginnt dieser Erntevorgang aufs Neue und das ist halt so irgendwie so ein Showstopper so ein bisschen. Ja. Und bei der Party, das ist ja auch wieder so eine kleine Schummelei, das ist ja so, wenn du das Spiel startest, dann kannst du ja wieder, gibt es ja gleich DLC dazu und da habe ich mir natürlich gleich dieses für 400 Micropoints dieses Waffen-VIP-Paket geholt, dass ich gleich eine Stufe 4 Waffen habe und damit renne ich dann natürlich schon immer so wie der Terminator durch die Gegend und der Spielfluss ist dann halt schön, weil man eigentlich völlig überlegen ist. Ja.
Ich finde aber vielleicht bei so Spielen, die einem irgendwie Spaß machen, obwohl sie objektiv gesehen eigentlich scheiße sind oder schlecht sind oder mittelmäßig sind, man fühlt sich dem Spiel so überlegen. Und man hat so das Gefühl, wie wenn man sich so sagt, ich spiele jetzt nochmal so eine lockere Runde, so ein Arcade-Game oder so. Ja. Es ist nicht so diese Schwere, die so diesen super Triple-A Titel einem auferlegt, diese Bürde, ein High-Class-Spiel zu spielen.
Ich mag das einfach auch, wenn du einfach eine Karte hast und auf dieser Karte sind so ein paar Flecken und die kannst du alle erobern und am Ende gehört dir die ganze Karte. Und
das ist genau wie
so
bei Avatar.
Das ist einfach so dieses und ich das Problem ist, die Karte darf nicht zu groß sein. Denn das war das Problem von Just Cause 2. Just Cause 1. Ja. Und bei Just Cause 2 scheint sich dieses Problem noch zu potenzieren, weil es irgendwie die Insel noch größer ist. Also ich will jetzt keine Karte haben, wo ich sehe, es gibt hier 250 Missionen, die ich machen muss. Aber wenn ich so weiß, so 10, 15, deswegen hat mir das auch so gut gefallen bei GTA San Andreas, dieser Gang Wars. Da war es genauso. Du hattest diese Karte, du hattest diese Gebiete, dann musstest du die immer diese ein paar Gangtypen da abknallen, gehörte das Gebiet dir, dann hattest du immer mehr Gebiete, deine Einnahmen sind gestiegen und ab und zu musstest du mal helfen, so ein Gebiet zu verteidigen. Super blödes Free-Prinzip, aber ich fahre da voll drauf ab.
Das ist wieder exakt eine Erklärung, warum mir Avatar Spaß gemacht hat, weil das Prinzip genauso war. Du warst auch mal auf diesen kleinen Maps, hattest diese kleinen Aufgaben, die man relativ schnell nacheinander machen konnte und so. Ja, die Psyche ist durchschaut.
Aber dann kam gestern Final Fantasy 13 und jetzt ist der Pate erstmal in der Seite. Final Fantasy 13 habe ich ja auch schon geschrieben, habe ich bis jetzt leider erst 3 Stunden gespielt und diese ersten drei Stunden sind natürlich super linear, also man geht da einfach immer nur, es geht immer weiter.
Hast du das geschrieben? Hast du schon einen Test gemacht?
Oder? Ja, ich habe
Seite. Danke, dass du Area Games jeden Tag liest.
Also, ich hatte einen Anspielbericht
quasi schon geschrieben. Selbst der Levelboss auf dem Weg nach Berlin hat noch auf seinem iPhone irgendwie die ganze Zeit Area Games gelesen. Ja.
Also ich habe mindestens alle Artikel von Johannes Krohn gelesen.
Ja, das ist herrlich. Obwohl man manchmal nicht den Eindruck hat bei den ganzen Rechtschreibfehlern, muss ich ehrlich gesagt.
Du redest eine Kacke, Junge. Ich lese die mindestens zweimal nach nochmal. So viele Rechtschreibfehler habe ich gar nicht. Ja, also vielleicht denkst du bloß, dass was du schreibst, wäre die richtige Rechtschreibung.
Man kann den
Daniel zeigt jetzt den Finger. Das beweist, dass die Argumentationskette
zu Ende ist. Lass doch mal den Levelboss ausreden.
Ich war schon fertig, aber ich weiß nicht, wenn man eh nicht weiß, wie ein Wort geschrieben ist, dann sieht man auch beim dritten Mal lesen nicht, ob es falsch oder richtig ist.
Also von daher. Ja, das.
Ich glaube, wenn ich richtig bin, Orgasmus.
Ja. Das ist falsch.
Ja.
Das heißt auch nicht Omanieren. Das hat nichts mit deiner Oma zu tun.
Telefonanieren. Aber ich glaube, wenn ich wirklich viele Rechtschreibfehler machen würde, würden uns die User schon darauf hinweisen. Da gibt es immer den einen oder anderen,
der überschätzt die da mal nicht.
Deutschstudent ist.
Vielleicht
oder ein Einzelstudent, wie auch immer.
Also Fakt ist natürlich, dass das Final Fantasy 13, um darauf mal zurückzukommen, eben wie gesagt strunzlinear ist. Das ist auch vom Schwierigkeitsgrad, das ist ja in mehrere Kapitel unterteilt und das hat insgesamt 14 Kapitel und die ersten 2-3 Kapitel dienen ja quasi mal wieder so, und lernen mal ein bisschen so die Steuerung und das Kampfsystem kennen, dieses mal wieder variierte Active-Time-Battle-System, was super schön gestreamlined worden ist. Also das ist wieder ein Spiel, wo Kapi wieder kotzen würde, weil es eben wieder leichter gemacht worden ist. Du steuerst ja nur noch eine Figur direkt.
Ja, weil du nicht eine Stunde oder jede Runde irgendwie 5 Minuten dauert.
Ja, also zum Beispiel, das Coole ist auch, wenn du im Kampf stirbst und so, dann kannst du den Kampf normal machen, du musst nicht wieder zum letzten Savepunkt zurück oder so. Also es ist vieles, was den Spielfluss vereinfacht und wenn man das Spiel selber spielt auf der Xbox 360, dann hast du nie das Gefühl irgendwie, dass es jetzt ein hässliches Spiel ist. Also gerade so im Vergleich zu mit Blue Dragon, Lost Odyssey, Last Remnant und wie sie alle hießen oder Star Ocean oder so. Es sieht immer noch besser aus als all diese Spiele. Das Problem ist halt nur, wenn man es dann mal kurz auf der PS3 sieht und dann, das hatte ich ja auch schon geschrieben, es ist halt so, man kann ja auch auf einer PS3 DVDs hochskalieren. Und die sehen dann ziemlich gut aus. Die sehen besser aus, als man sie früher von der DVD kannte. Und so ungefähr ist das Xbox-Bild. Aber eben die PS3-Version sieht halt dann aus wie Blu-ray. Also du hast halt immer gestochen scharfe Bilder und du hast diese Schärfe auch in der Tiefe. Und die Xbox tut da so einiges, um da so ein bisschen zu bescheißen und zu komprimieren. Aus, weiß ich nicht, wie gesagt, ob sie nun wirklich nur diese eine DVD gespart haben oder ob sie es nicht geschafft haben, bis auf die Xbox 360 richtig anzupassen und zu portieren. Ich denke mal eher Letzteres, dass sie schon als Leitplattform die PS3 hatten und dann eben nicht mehr so die Energie und so. Denn wir wissen ja, dass rein grafisch wäre das eben vermutlich auch auf der Xbox möglich gewesen. Aber sie haben da halt so ein bisschen stark Komprimierung gemacht. Aber wenn man jetzt nicht so ein Nitpicker ist, dann fallen dann die Unterschiede nicht auf. Also man kann mit beiden Versionen Spaß haben. Und ich persönlich, bei allen Multiplattform-Titeln, selbst beim Final Fantasy, obwohl ich auch das Gefühl habe, das haben ja viele User gesagt, vom Gefühl her gehört ein Final Fantasy immer auf die PlayStation 3. Bin ich völlig einer Meinung. Aber trotzdem, was mich immer stört, wenn ich PlayStation 3 spiele, ist halt nicht nur, dass es keine Gamerscore oder Achievements gibt, sondern halt nur die Trophäen, sondern auch dieses, dass ich mich dann immer so isoliert fühle. Also bei der Xbox, wenn ich die spiele, wenn ich da auch Final Fantasy spiele, immer dieses andauernde, hier hat sich der Daniel angemeldet, hier hat sich der angemeldet, dieses ewige Gefühl, in Touch zu sein mit den anderen Kumpels und zu sehen, was die gerade spielen. Immer wenn ich die PS3 spiele, dann habe ich das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der gerade spielt.
Weil ich finde auch dieses Coole, wenn du ein Spiel startest und dann steht dann so 5 Freunde spielen dieses Spiel.
Ja.
Und du weißt dann, die spielen das in dem Moment auch. Das ist irgendwie echt ein gutes Gefühl.
Was für Final
Fantasy sich nicht ganz einsam. Ja, genau. Was dann auch wieder ein gutes Gefühl ist.
Ja,
weil jetzt bei Battlefield, nämlich, danach darfst du, Johannes, ich habe ja gesagt, bei Modern Warfare hat es mich so abgefuckt, dass fast alle Leser das vor mir hatten, weil ich auf das Testmuster gewartet habe. Ja? Und bei Battlefield war es jetzt wieder nicht so. Ha, da war ich nämlich wieder doch der Erste, der es gespielt hat.
Nee, aber was mich noch interessiert, ist die Linearität bei Final Fantasy 13. Also wie ist denn das gemeint? Du kannst hast gar keine Oberweltkarte, auf der du dich bewegen kannst, aber die
ganze Zeit Final Fantasy 10 auch nicht. Das gibt's erst aber pass auf, das Problem ist, in den ersten Leveln, also der Witz ist, in den ersten Level von Final Fantasy 13, die definieren das Wort Schlauchlevel neu, weil du läufst wirklich nur immer so eine entweder Brücken oder Straßen lang. Das ist ja so ein bisschen wie bei Final Fantasy 10. Am Anfang ist man ja auch, wenn man da von Zinn angegriffen wird, dann in der Nähe von diesem Blitzballfeld, läuft man ja auch nur
nur so linear, so diese Autobahnlage und so. Und so ist auch der ganze Anfang von Final Fantasy 13.
Also kein Dorf oder sowas.
Du hast doch nicht mal das Gefühl, dass du irgendwie Schätze verpasst oder so, weil das ist so linear, dass du an jeder Schatztruhe vorbeiläufst.
Ach so, nee, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so, dass mit dieser Offenheit oder Lichtlinearität bei so japanischen Rollenspielen auch mal ein bisschen überpotenziert. Genauso wie Nebenquests bei Zelda, die es einfach gar nicht gibt.
Ja, so, ja, also offen waren die Final Fantasies ja eigentlich nie, ne, so, bis auf die alten.
Ja, ja, aber vor allem, wenn ich da habe ich ja auch meistens irgendwie bloß so eine Oberwelt irgendwie und die Story treibt mich ja trotzdem immer in eine Richtung. Also ich habe ja oft gar nichts davon, wenn ich dann irgendwie erstmal in eine andere Richtung
gehe. Genau.
Also wenn ich da dann zum Beispiel auch einfach nicht weiterkomme.
Gut, ja, es ist nie so wie bei Fallout oder Oblivion, wo du eine Oberwelt hast, wo du weißt, du könntest jetzt zu 20 verschiedenen Städten hingehen und da gibt es 20 verschiedene Aufgaben. Bei Final Fantasy gibt es immer nur so, geh dann dahin. Da geht es nämlich weiter. Irgendwann
kommst du an die anderen Orte wahrscheinlich sowieso auch. Ja. So, und da kannst du dann erst wirklich was machen.
Also, weil Final Fantasy eigentlich früher immer das Problem hatte, was ich fand, dass man teilweise ein bisschen zu wenig an die Hand genommen wurde. Also mir ist es bei 8 dann irgendwann so gegangen, es war auf der Playstation ja mit 4 CDs, glaube ich, ausgeliefert. Ja. Man ist dann der Story gefolgt und hätte eigentlich noch 1000 Möglichkeiten gehabt, da auch irgendwie Chocobos zu züchten und keine Ahnung was alles zu machen und irgendwelche Rüstungen zu entdecken. Hat dann irgendwann die 4. CD eingelegt und hat dann festgestellt, alle Städte sind versiegelt. Ich kann überhaupt keinen Nebenhandlung mehr folgen, sondern nur noch der Hauptquest und hätte eigentlich noch so viel zu tun gehabt. Und das ist ein bisschen schade, wenn man dann eigentlich noch irgendwie 10 Stunden hätte zurückspringen müssen oder wie weit auch immer, um dann noch ein bisschen was mehr vom Spiel sehen zu können. Da fände ich ganz schön, wenn sie jetzt im 13. Teil mal so ein bisschen einen an die Hand nehmen und einfach mal sagen, ja, das und das kannst du noch machen.
Also was ich zum Beispiel auch super finde, ist, dass das Final Fantasy 13 schmeißt dich ja so gleich in die Handlung rein. Also das bindet ja nicht irgendwie groß mit irgendwie, wir lernen jetzt die Charaktere so am Strand erstmal chillig kennen, sondern es ist ja gleich so eine Kampfsituation und so gleich so eine richtig kleine Star Wars-artige Minischlacht. Und du hast trotzdem halt andauernd immer welche so eine, wie so eine Art kleinen Codex-Einträge, die dir dann, musst du zwar lesen, aber halt die ganze Story gerade erzählen, was da gerade passiert und warum die da gerade kämpfen und all sowas. Also du hast jetzt das Gefühl, dass du da diesen Kritikpunkt, den manchmal bei Final Fantasy ist, zum Beispiel, wenn du Final Fantasy bei den alten Teilen 1-2 Wochen nicht gespielt hast, dann wusstest du gar nicht mehr, was du jetzt machen solltest. Und du konntest es auch nirgendwo nachlesen, weil es gab kein Questbook oder so. Du musstest irgendwie dich daran erinnern, was du jetzt zu tun hattest.
Obwohl so die typischen Einträge, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Einerseits ist das natürlich cool, wenn du dann so eine Biografie noch zu einem Charakter lesen kannst, aber man fühlt sich auch so gezwungen, das jetzt noch zu lesen,
ja, damit
man
nichts verpasst. Es sind nicht nur Biografien, das sind so richtig so, was in der Story bisher geschah. Und also das sind wirklich so, auch mit Bildern.
Ja,
und
da scheint es ja noch wichtiger, denn zu sein, die zu lesen.
Also...
Ja, es ist natürlich geil, weil es die Welt tiefer macht. So. Aber
du musst es
natürlich nicht lesen am Anfang.
Bei Mass Effect 2 zum Beispiel gibt es dieses auch. Ja? Da gibt es ja immer deinen Codex-Einträge. Und die gehen ja nur bis zum Tausendsten. Ja? Du latschst dann irgendwie durch Citadel und dann gibt es 500 Citadel-Einträge, so der Rat und wann ist der gegründet
worden und sonst was. Dieser Baum wurde 1968.
Eigentlich bei jedem Videospiel irgendwie immer am ätzendsten, wenn ich mich dann anfange, so, also wenn ich anfangen muss und mich dann erstmal so einspielen muss. So. Ist erst nach 2 Stunden so der Zeitpunkt, wo man das Spiel wirklich so richtig frei spielen kann, weil man vorher irgendwie sich erstmal so einspielen muss oder einlesen in diese Welt. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend, immer wieder, wenn ich ein neues Spiel anfange.
Nee, also ich glaube, also was zum Beispiel bei Lost Odyssey immer noch in Erinnerung war, das fing ja recht leicht an. Und dann dieser erste Kampf gegen diesen Vogel. Also wo du, also bei Lost Odyssey hattest du ja auch von Anfang an, und ich glaube auch bei manchen Spielen, so wie Last Remnant, hattest du fast alle Optionen schon so von Anfang an da. Also dieses Ganze mit Items und Spezialfähigkeiten und sonst was. Und bei Lost Odyssey hat man irgendwie 45 Minuten gespielt und hatte dann plötzlich einen Endkampf gegen diesen Vogel, wo man als erstes erstmal sofort gestorben ist. Weil man schon da eine gewisse Taktik benutzen musste, die nicht ganz so einfach war. Und das war halt wieder so ein kleiner Showstopper, weil du bist so gerade dabei, dich mit dem Spiel so anzufreunden, und dann bam, kriegst du dann so einen Kampf. Und das war natürlich auch wieder so ein Kampf, der irgendwie gefühlte 30 Minuten nach dem Savepunkt war. Dann bist du gestorben und dann musstest du da wieder hinlatschen, zwischendurch wieder noch ein paar Zufallskämpfe.
Kappi-Spiel.
Kappi steht auf sowas, auf Spiele, die einem ins Gesicht pissen und dann irgendwie
noch einen Kampfshot hinterher geben. Wir hatten doch ohne Anna gesagt.
Ja, das ist bei Final Fantasy 13 eben bis jetzt so gar nicht der Fall. Also ich denke mal, da wird es jetzt auch so einen leichten Anstieg der Schwierigkeitskurve geben. Aber es fängt halt sehr schön an, und was halt wieder super ist, ist halt gerade die Musik und die ganze Opulenz. Also
sind die Kämpfe dann trotzdem wenigstens ein bisschen taktisch, dass du mal ein bisschen
bis jetzt gar nicht
forciert wirst, das es auszuprobieren?
Nein, immer nur Attacke. Und zwischendurch mal einen Halbtank benutzen. Und wie gesagt, du steuerst dann nur mal eine Figur von den maximal 3 im Kampf, und die anderen machen ja das automatisch, wobei du sie dann später halt eben wieder so KI-mäßig programmieren kannst, so nach dem Motto,
wann kannst du nicht mal die wechseln irgendwie.
Nee.
Und dann, das
finde ich super.
Ich weiß nicht, nee, ich habe nur zwei Final Fantasies gespielt, das war der sechste und der zehnte.
Ich meine, bei Mass Effect kann ich ja auch nicht, dass ich die anderen steuere.
Ja, ist noch ein bisschen was anderes, weil es ja so Shooter-like ist ein bisschen. Ja. Das würde mich dann auch nerven. Ist ja auch nicht rundenbasiert. So, aber normalerweise ja. Final Fantasy X, nee, ein Charakter macht halt seinen Scheiß und dann ist der andere dran und darf dann auch was machen.
Ja, wie gesagt, das wird vermutlich wieder der Kritikpunkt sein von einigen Leuten, die halt sagen, wieder das Spiel ist schon wieder so vom Anspruch wieder so ein bisschen gedowngraded worden im Gegensatz zu anderen. Also, aber bis jetzt macht es halt trotzdem Spaß. Und was sie immer gut können, ist irgendwie immer die Charaktermodelle von Frauen. Also die sehen immer so süß aus bei Final Fantasy.
Ja,
so.
Genau.
Die sehen auch immer diese typische japanische Mischung aus, die Gesichter und Köpfe sehen so aus wie von einer 12-Jährigen, aber ja. Der Körper ist so von einer 20-Jährigen Angelina Jolie.
Ja, genau.
Und diese Mischung, die ist halt immer so, man ist nicht pädophil und findet es trotzdem schön.
Ja, also, oder man ist pädophil, muss sich nicht schuldig vorkommen dabei. Das ist die richtige Beschreibung.
Ja, ich glaube, pädophiliert hat das ja gar nichts zu tun. So. Also, die Frauen haben ja auch das süß aus. Ja. Ohnehin so ein bisschen ein Kindchenschema. Ja. Deswegen weckt das ja den Beschützerinstinkt bei Männern. Und ich glaube, da wird es einfach halt irgendwie auf die Spitze getrieben.
Ja,
obwohl es teilweise in Animes ist, ist wirklich übel. Also teilweise haben die echt einfach Babygesichter. Das ist irgendwie so eine Riesenmöpse. Das ist unglaublich.
Du stehst ja auf diesem
größer als der Kopf.
Ich finde ja bei Final Fantasy eigentlich diese Mischung aus aus japanischen und westlichen Einflüssen eigentlich immer ganz schön, dass man schon sieht, wo es herkommt, aber dann trotzdem immer alles eigentlich sehr auf Erwachsen getrimmt ist.
Also ich finde, man merkt doch bei 13 wieder, dass sehr viel Einflüsse, glaube ich, aus der Ecke von George Lucas kommen. Also
das ist lustig, weil hier Square Enix jetzt meinten, dass James Cameron bei Final Fantasy abgeguckt hätte für Avatar.
Ja.
Weil das auch so eine Mischung aus Natur und Science Fiction wäre und das hätte der von Final Fantasy 13 abgeguckt.
Dann siehst du bei Final Fantasy.
Haben die gesagt.
Ja. Ich habe auf den Screenshots noch keine Natur gesehen.
Haben die gesagt.
Nee, das ist halt klar. Aber du hast ja halt, so, wenn es geht so um die Fahrzeuge oder zum Beispiel, es gibt da so eine Art wie Art Geistliche oder so, die laufen da rum so mit ihren Mini-Mönchskutten und so und dann haben die da so eine leuchtenden Dinger dran. Das sieht dann halt alles so aus wie so die Palastwache von Prinzessin Amidala oder so. Das hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Dieses ganze Art-Design sieht so ein bisschen aus, als ob es so eine gewisse Nähe zum Star-Wars-Universum hat. Aber das hatte auch schon Final Fantasy 12 und 10. Also die hatten ja alle schon so dieses, auch gerade in den Zwischensequenzen. Mhm. Was ja nicht verkehrt ist.
Ja.
Also lieber das als irgendwie so ganz, also zum Beispiel Star Ocean.
Zumal ja Star Wars auch schon wieder fernöstlich inspiriert ist bei seinem ganzen Design.
Ach ja,
wo denn das? Ja, natürlich. Kam mir auch immer voll asiatisch vor. Das nee, auch die Namen. Luke Skywalker und so.
Ja, das ist zumindest die neuen Spanisch.
Zum Beispiel die Helme bei den Troopern, auch bei den Rebellentroopern, sehr an die Samurai-Helme angelehnt, diese Mäntel von den Jedi-Rittern und so, das ist alles.
Motorradhelme auch. Wurde,
ja, ich habe das tatsächlich in den Specials auf der DVD.
Auf deiner japanischen Robot-Version.
Auch zum Beispiel das.
Was willst du als nächstes erzählen?
Das heißt doch mal Matrix. Ich erzähl dir das doch gerade. Hör doch mal zu. So, jetzt bricht für dich wieder die Welt zusammen, ne?
Ja.
Ich habe auch gerade gar nicht zugehört.
Weil
dass die Geschichte zum Beispiel aus der Perspektive von
Mr. Scheißmeinung, meine Damen und Herren.
Ja, wie auch immer. C3PO und R2D2 erzählt wird. Natürlich auch in japanischen Filmen oft aus der Perspektive, von kleineren Leuten und Arbeiter. Ihr habt einfach gar keine Ahnung davon, weil ihr viel zu wenig japanische Filme gesehen habt. Das ist das große Problem.
Weil die immer so scheiße sind.
Das stimmt nicht. Das stimmt so nicht.
Nein,
das aber so ist es. Aber es hat auf jeden Fall fernöstliche Einflüsse.
Also genau, wir hatten jetzt schon Final Fantasy 13 angesprochen, wir hatten der Part 2 angesprochen.
Ganz aktuell.
Wir hatten irgendwelche langweiligen Geschichten von Christian angesprochen und wir haben aber noch mehr auf der Platte.
Ich habe alle Zigarettenpäckchen bei Riddick gefunden. Am Wochenende.
Ja, ich habe mich mal gewundert, dass du Riddick gespielt wieder, ja.
Weil ich eigentlich was anderes gemacht habe, aber immer wenn ich warten musste wegen irgendwelchen Rendering-Pausen, habe ich dann bei Riddick das nächste Zigarettenpäckchen gesucht.
Wir reden jetzt vom ersten, von Chronicles of Riddick.
Ja, und danach habe ich alle Dinger bei Dark Athena gefunden, alle
Bounty. Sind die teilweise auch wieder fies versteckt?
Ja, sind sie. Aber nicht, weil man einen IGN-Guide hat.
Ah, okay. Nee, und bei Final Fantasy möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir wie immer von Hamburg aus, von Piggyback das Lösungsbuch bekommen haben und das ist mal wieder eine wirklich edle und lohnenswerte Anschaffung, weil, wie gesagt, diese Lösungsbücher, Also ich finde ja sowieso bei vielen, bei so größeren Spielen, machen die sowieso mal was her, weil ich blätter wirklich gerne manchmal nach 3-4 Jahren in dem Lösungsbuch, und das ist für mich dann eher so eine Art Erinnerung an das Spiel, die stärker ist als die, also ich hätte dann keinen Bock, das Spiel nochmal rauszuholen, aber halt ein Lösungsbuch, ja, was eben mit Artworks und so gut gemacht ist, ist dann immer nochmal echt eine gute Erinnerung, und das Final Fantasy 13 Lösungsbuch, ich meine, dass das Piggyback eine ausgesprochene gute Qualität hat, auch in der Übersetzung und in den ganzen Kartenmaterial und Tabellen und Listen, das ist nichts Neues, das hatten die ganzen Alten auch, ob das nur Fallout oder sonst was war. Das
ist ja auch nicht so ein billiges hier broschiertes Buch, so ist ja die Hardcover-Band.
Ja, wir haben die Collector's Edition bekommen, also deswegen, die kostet 14,99 glaube ich, statt die normale kostet 14,99 oder der Aufpreis ist auf alle Fälle wert, weil dieses Hardcover macht schon was her. Und
das ist ja auch immer eigentlich eine Enzyklopädie über das Spiel mit allen Hintergründen, nicht nur über irgendwie versteckten Sachen, sondern auch die Figuren.
Wie gesagt, es lohnt sich bei jedem Spiel, also wenn ich mir mal manchmal überlege, für was ich spiele, also sowieso
Dick Duck oder Pac-Man.
Also das Witzigste sind irgendwie sowas wie der Call of Duty Modern Warfare 2 Taktikführer oder irgendwie so.
Ja, genau, so, stimmt.
Keine Ahnung.
Für den Solo-Modus?
Ja.
Das wäre vielleicht noch so ein Roman, der die Geschichte.
Also was ich irgendwie sehr gerne mit Lösungsbuch gespielt habe, war Tomb Raider.
Underworld. Stimmt.
Das hätte ich ohne Lösungsbuch.
Nee, bei mir war Resident Evil 5. Da war es ja auch die ganzen Embleme und versteckten Sachen und Schätze und so zu finden und so. Und da waren auch unheimlich viele Hinweise, wo ich nicht drauf gekommen wäre, einfach effizient zu spielen. Wie ich gut meine Munition einteile und wo ich halt am besten immer nachgucke, um
hast du denn jetzt den DLC hier schon runtergeladen?
Es gibt runtergeladen, so gekauft, aber nicht gespielt.
Ja, und auch nicht von Borderlands, nehme ich an.
Doch, den aber den allerersten nur.
Ja.
Aber nicht den neuen. Weil Borderlands war so, also diese Zombie-Insel, die am Anfang kam, die war so groß, dass ich damit einfach nicht fertig geworden bin. Und dann kam so schnell halt Nachschub in Form von dem zweiten und dritten Download-Content.
Meinst du jetzt erst den DLC von Resident Evil 5?
Nee, von Borderlands.
Ja, jetzt von Borderlands, aber davor, weil du gefragt hast, ob er sich den DLC von...
Das ging jetzt wieder zu schnell für
mich. Ja,
das ging tatsächlich zu schnell für mich.
Der Einzige, der hier nicht raucht und keinen Alkohol trinkt und der nicht mitkommt hier.
Ja,
mit der so ist das halt. Unheimlichen Geschwindigkeit der Raucher und Säufer. Das muss man einfach mal so sagen.
Ja,
die schnellsten bei Olympia waren auch die nachher eine Zigarre und schon hier... Jetzt ist er am Schlaf.
Die waren noch am schnellsten tot.
Ein bisschen Konzentration, weil der Anatol muss das alles noch zusammenschneiden.
Ja, der Anatol, ne? Aber diesmal bitte schnell, Anatol.
Ja.
Nicht wieder eine Woche.
Eben.
Ist das eigentlich frevel, wenn ich sage, dass ich Resident Evil 5 langweilig fand?
Nee, ich auch.
Ah, sehr gut.
Aber ich fand schon, aber das ist wiederum auch so eine Meinung, die ist unfair. Also bei mir zumindest, vielleicht ist es bei dir genauso.
Weil es mit mir gespielt hat.
Ich fand jedes Resident Evil bis jetzt langweilig.
Nee, ich fand ja den indizierten zweiten Teil, fand ich ja...
Nemesis, oder?
Darf ich ja nicht sagen.
Nein, das ist der dritte.
Fand ich großartig und danach ging es dann irgendwie ab. Also ich habe den vierten auch damals gespielt, wo alle dann ja meinten, der wäre so großartig.
Ja.
Es war halt was komplett anderes. Es war auch als eigenständiges Spiel geil. Aber es war halt schon komplett anders als so dieses klassische Resident Evil, was man kannte. Und jetzt Teil 5 ist mir einfach, also da ist ja wirklich nur ein Horror. Das ist ja wirklich nur noch aufs Maul.
Ja.
Und
ich finde es schade. Ich finde es halt auch nicht als Resident Evil unbedingt gut, sondern einfach so als Actionspiel. Weil es sieht halt geil aus.
Ja.
Und es ist so vom Setting her auch so in diesem hellen Afrika. Das war so zu der Zeit einfach wieder so eine Abwechslung zu Gears of War und dem ganzen Zeug.
Far
Cry 2.
Far Cry 2.
Ja, ja. Das war ja schon wieder irgendwie zwei Jahre vorher oder so. Aber also das war schon ein cooles Spiel, aber also was Horror angeht, muss ich auch sagen, war das eine Enttäuschung.
Es war aber auch von der Spielmechanik her ein bisschen altbacken, fand ich. Also so dieses
Laufen, Schießen.
Genau. Das fand ich cool, ich fand halt, das war wie so ein Spiel von früher, aber mit der Grafik von heute. Also das fand ich in dem Fall irgendwie cool.
Aber irgendwie will ich dann bei modernen Spielen auch den Komfort von heute. Also wenn ich dann irgendwie mit einer altbackenen Steuerung konfrontiert werde, am besten noch so wirklich so Resident Evil 2 mäßig, wo ich dann immer in die Richtung gucken muss, in die ich gerade laufen möchte.
Ja, was mich immer stört, ist diese etwas unhomogene sozusagen Spielerfahrung, weil wenn du gegen die ganzen normalen kleineren Zombies und so kämpfst, dann geht das Spiel eigentlich immer normal weiter und so. Das ist alles so schwierig. Aber dann kommen immer diese Endbosse oder diese Endgegner. Und die sind dann immer so teilweise extrem schwer.
Ja.
Und da stirbst du dann immer wieder ein paar Mal. Und das ist dann immer irgendwie nervig, weil da wünsche ich mir dann immer die weite Vita-Chamber von Bioshock, weil immer dieses so, das ist vielleicht...
Die Endbosse sind härter als ein Standardgegner. Das ist wirklich ganz üble Geschichte.
Ich fand aber auch die Kühlklamme
lacht ganz drüber, aber ich finde
dabei.
Ja, weil die auch so unvermittelt immer kommen.
Ja, genau. Also, da kam dann auf einmal ein Kühlklamme-Event und man wusste gar nicht, was man machen soll. Da waren dann irgendwie zwei Tasten eingeblendet. So.
Sehen aber
andere
Spiele heute anders.
Ja. Ne?
Ja. Hat sich ja voll etabliert. So.
Das ist auch,
Resident Evil 4 und God of War.
Ich finde es ja gut, wenn man von vornherein drauf getrimmt wird. Aber wenn dann irgendwie 3 Stunden gespielt wurden, dann kommt das erste Kühlklamme-Event.
Und dann, wie du gerade gesagt hast, mit mehreren Buttons.
Ja.
Und du guckst erstmal so, wo bin ich überhaupt? Und dann ist schon vorbei. Ja.
bestimmt.
Nee, aber das Spielprinzip hat mir noch nie so richtig zugesagt. Also deswegen, ich habe ja auch nicht, weil ich war auch einfach zu blöde zu, vielleicht bin ich intellektuell da auch schon überfordert. Also weil ich habe zum Beispiel das Resident Evil 1. Mit dieser Rätsel, die waren mir dann schon zu nervig, so irgendwie, wie gesagt, ich hasse
die waren ja auch nicht wirklich gut
diese. Stecke das Krieger-Emblem in die Tür und stecke das Emblem, also
wie gesagt, und es ist ja so einfach, wie es nur geht, aber es ist trotzdem nicht gut vom Design, weil du da halt auch dann ewig rumsuchst irgendwie und
ja.
Es keine vernünftigen Hinweise gibt. Obwohl es da schon cool war, wenn du so Sachen im Inventar drehen konntest und dann erst neue Sachen zum Vorschein kamen an diesen Gegenständen.
Ja. Einen
Schlüssel hinter so einer Figur.
Aber das können sie ja dann alles irgendwie bei Professor Layton im Zombie-Will machen oder so. Aber
also wenn das gut eingebunden ist, sind so Rätsel so in echten Spielen gar nicht schlecht.
Aber also was mir auch noch sehr viel Spaß gemacht hat, was ich die letzten Tage gespielt habe, war halt Sonic und Sega All-Star Racings.
Und das habe ich ja gesagt, nach dem Preview-Event, das macht Spaß.
Das macht Spaß, ja. Und vor allem, du hast sowas ja nicht auf der Xbox, genau. Ich meine, jetzt kommen ja angeblich bald für Xbox und für PS3, jeder hat also Mod Nation Racers, ist das ja, glaube ich, auf
und
der...
Und Blur.
Nee, nicht
Blur. Ja.
Blur auch,
halt mal die Fresse, du. Ja. Also, sie wollten jetzt hier nicht kotzen oder so.
Nein, also
Blur. Nee, das Blur. War jetzt
hart Blur. Gesagt. Wie gesagt, da können wir uns bald alle selber von überzeugen, weil wir haben jetzt die Beta-Keys und ab Montag startet die Blur-Beta und wir verlosen 100 Beta-Keys. Also
Montag
Activision. Davon werden wir uns ja überzeugen können. Ja. Die Leser, die 100, die den Beta-Key von uns bekommen, die werden sich davon auch überzeugen können. Und schauen wir mal.
Ich fand sehr interessant in diesem einen von den letzten Videos, die es zu Blur gab, so First Place Gameplay, so wie der Typ einfach auch immer ständig in den Kurven gegen die Wand gefahren ist.
Ja,
das ist mir auch aufgefallen. Ich möchte doch irgendwie so einen professionellen Fahrer haben, der jetzt hier irgendwie einfach super fährt. Nein, er fährt überall gegen die Wand, macht trotzdem den ersten Platz.
Ja. Schauen wir mal. Also, Bizarre Creations würde ich jetzt auch nicht immer komplett abschreiben.
Das stimmt.
Aber ich glaube, Split Second wird dann doch das interessantere Rennspiel.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Da ist schon fünfmal drauf abgespritzt auf das Spiel.
Ja, das Ding, das sieht auch so aus, wie was ich mir von Burnout irgendwie erhofft hätte, wenn jetzt wieder ein neues Burnout gekommen wäre. Mhm. Weil diese totale Zerstörung und das sieht auch noch so geil aus dabei, das reizt einen einfach.
Da knallt ein Flugzeug auf die Strecke. Ich meine.
Ja.
Oder die Strecke bricht ein oder ein Taucher oder. Oh, boah.
Ich bin ja immer noch so ein Flatout-Fan,
deswegen. Um nochmal auf Sonic zurückzukommen, das war in der Tat, bei Sonic war wieder so eine Sache, wo die Notengebung, also quasi die Wertung am Ende, gar nicht so einfach war, weil vom ich spiel's, ich hab Spaß dabei, ist es eine 8 von 10. Aber trotzdem, wenn man sich anguckt, dann eben, dass dank dir, Daniel, Assassin's Creed 2 auch eine 8 von 10 hat.
Oder ich habe ja auch gesagt, mit Modern Warfare und auch Uncharted hat sich dieser 9 von 10 Bereich irgendwie wieder ein bisschen gewandelt. Also es ist, finde ich, schwieriger in diesen 9 von 10 Bereich reinzukommen. Dadurch ist auch der 8 von 10 Bereich stärker geworden.
Ja.
Also Spiele, die vor einem Jahr vielleicht noch eine 9 bekommen hätten, das sind jetzt nur mal 8 von 10 Titel, weil sich das alles verschiftet hat.
Ja.
Oder verschoben, wie man auf Deutsch sagt. Und deswegen ist auch ein 7 von
10 Titel,
wie zum Beispiel so ein Borderlands, finde ich, das ist auch unter Umständen eine 8 von 10, aber bei uns halt eine 7 von 10, aber eine starke. Ja. Und das soll man sich auch kaufen, wenn man so Spiele mag, wie es immer so schön heißt. Aber das ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Also das ist, man muss diese Bereiche dann auch einfach mal mit solchen Titeln stärken, die Spaß machen.
Ja, aber man muss die Genres ja auch auftrennen. Also ich meine, willst du jetzt Assassin's Creed 2 echt mit Sega All-Star Racing?
Überhaupt gar nicht. Also, aber es geht vielleicht darum, so auch manchmal so, ich finde auch sowas wie Production Value und sozusagen die Einzigartigkeit des Spielerlebnisses und sowas, die muss man auch berücksichtigen. Und wir haben natürlich die gute Situation, dass wir ziemlich viel spielen können und dass wir ziemlich viele Spiele auch bekommen und die selten kaufen müssen. Was natürlich dazu führt, dass man eben gerne auch mal so Sega All-Star Racing einfach zockt und so. Ob ich das jetzt für 60 Euro, wenn ich jetzt nur noch 60 Euro im Monat habe als Budget für meine Spiele oder so, dann würde ich schon sagen, Leute, dann kauft ihr vielleicht lieber mal sowas wie ein Assassin's Creed 2, da hast du mehr Spaß dran oder so, als jetzt ein Sonic und Sega All-Star Racing. Es sei denn, man steht natürlich auf diese Art von Spiel.
Ja, ich finde den Geldfaktor auch immer wichtig. Also gerade ich, weil ich keins habe.
Ja. Ich muss auch sagen, diese ganze Punktenummer ist ja so der Grund, warum ich damals angefangen habe zu bloggen.
Einfach
ich da halt einfach keine Punkte vergeben muss, sondern einfach mal freischnauze nach dem Spiel schreiben kann und das bewerten kann. Nachteil ist natürlich, ich kriege keine Rezensionsexemplare oder ganz wenige. Also von daher.
Aber ja, das liegt ja nicht unbedingt daran, dass du es nicht wertest, weil GG oder so, die wertet auch nicht. Und
jein.
Also die sagt nur, G liebt dich oder liebt dich halt nicht oder so. Also gibt jedenfalls keine Prozentwertung oder so. Aber das ist ja auch eine Sache, die wir ja nicht machen, irgendwie, damit wir Muster bekommen, denn das ist davon eigentlich recht unabhängig, sondern einfach, weil doch der überwiegende Teil der Leser, das ist jedenfalls immer wieder der Eindruck, der will am Ende irgendeine Note haben. Der will also irgendwie
was... Wir haben es ja auch neulich schon mal diskutiert. Es ist einfach irgendwie immer gut, so um das Spiel zu bezeichnen und die zu vergleichbar auch zu halten.
Ja,
so,
ja, also irgendwo...
Und irgendwo möchte man ja auch eine Note geben, weil man feiert die ja selbst auch für sich ein bisschen.
Ich will keine Note geben. Da bin ich auch hier mit dem Level-Boss konform. Das nervt mich immer bei jedem Test.
Ich finde es auch immer ein bisschen schade bei Artikeln, wo ich weiß, dass eine Note drunter steht. Also auch bei Eurogamer, die ja wirklich großartige Artikel schreiben.
Nett.
Ja, also ihr natürlich besser. Aber, ja.
Wir können halt kein Englisch.
Ich bin halt, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit, mal um meinen Feed auszumisten oder so, meinen Feedreader, dann bin ich doch geneigt, als erstes mal zur Note durchzublättern und dann vielleicht mal das Fazit zu lesen und wenn mich das jetzt angesprochen hat, den ganzen Artikel zu lesen. So, wenn ich weiß, da steht keine Note drunter, dann lese ich auch von vornherein den ganzen Artikel mal. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Also so, gerade in Zeiten, wo man eigentlich immer weniger Zeit hat, wirklich alles zu lesen, was so auf einen reinprasselt, finde ich es dann ganz schön, sich mal wirklich Zeit zu nehmen für den Artikel und mal wirklich zu ergründen, warum hat derjenige jetzt das Spiel so bewertet, wie er es bewertet hat, ohne da jetzt eine Note drunter zu sehen.
Ja. Ich habe jetzt bei Bad Company 2, das habe ich ja auch gespielt, ja,
Hast du keine Note gegeben.
Nee, aber da ist es eben so, das Ding kriegt eine 9 von 10. Ja. Auch allein schon wegen dem Multiplayer, weil er jetzt halt so einen ultra krassen, spaßigen Multiplayer hat. Aber, also, weil ich ja mehr so der Kampagnenspieler bin und ich genau weiß, ich werde jetzt nicht monatelang den Multiplayer zocken, wäre es für mich eigentlich eher eine 8 von 10.
Ja.
Weil ich finde, die Kampagne ist keine 9 von 10, ganz klar keine 9 von 10. Und deswegen hätte ich am liebsten keine Wertung gegeben, sondern wirklich nur diesen Bericht geschrieben, wo ich dann den Multiplayer bespreche und die Kampagne bespreche und dann auch genau erkläre, was mir gefallen hat und was nicht. Und ich hätte es am liebsten dabei belassen, weil diese 9 von 10, die das Spiel insgesamt verdient hat, ist nicht unbedingt das, was ich so als Statement unter meinem Test haben will. Das ist eben das, was mich dann so nervt an den Wertungen. Das kann man
vielleicht auch auftrennen für Multiplayer. Und
ja, das hatten wir ja alles, ja, aber das ist dann auch wieder blöd.
Ja. Ja. Weil da gibt es Spiele, die haben gar keinen Multiplayer.
Genau.
Und und andere leben ja halt nur davon. So. Also Battlefield war ja eigentlich schon immer nur Multiplayer-Marke und das wissen die User ja dann auch, dass es eigentlich mehr die Multiplayer-Note ist.
Ja, aber Call of Duty eigentlich auch.
Und ich meine, aber Counter-Strike kannst du ja auch nicht irgendwie, was weiß ich, eine 6 von 10 geben, weil im Solo-Modus einfach kein Spaß
ist. Was alle, die ernsthaft Modern Warfare spielen, ob das jetzt 1 oder 2 ist, die spielen natürlich fast wie bei Halo 50, 60, 80, 100, 200, 300 Stunden Multiplayer. Und die lachen natürlich über den Singleplayer, wo sie mal so 7, 8 Stunden so ein bisschen sozusagen mich mit der Steuerung so ein bisschen angefreundet haben.
Oder 3 Stunden wie bei Call of Duty Modern Warfare 1.
Ja, ja. Aber ich bin zum Beispiel so jemand, ich habe da immer nur den Singleplayer-Part durchgespielt. Ja.
Also, der war beim ersten Modern Warfare auch noch großartig. Beim zweiten war er dann leider irgendwie so ein bisschen vom Balancing ziemlich mies austariert und auch von der Story oder beziehungsweise von
Drehbuch.
Drehbuch war ja
gar nicht vorhanden.
Ja,
also. Wo ich sage, die Kampagne von dem Modern Warfare 2 ist für mich immer noch eine 9 von 10, weil so krasse Setpieces und alles, also das hat mich schon...
Das stimmt, die hat stark...
Und es gibt unzählige Szenen, an die ich mich immer noch jetzt erinnere, bei Battlefield überhaupt nicht.
Es ist wahnsinnig dicht, aber ich fand es schade, dass man da so durchgehetzt wird. Ja. Also beim ersten hatte man noch wirklich Zeit zu gucken und sich so ein bisschen taktisch auch zu verhalten. Ja. Und beim zweiten war es wirklich nur noch in Deckung gehen, alles abballern und weiterrasen. Ja. Und man ist auch wirklich so durchgestimmt. Und, also ich hatte auch so den Eindruck, dass da viel mehr Settings waren, also viel mehr Einzelsettings, durch die man wirklich durchgescheucht wurde, die alle sehr schnell vorbei waren und jetzt, okay, komm, jetzt der nächste. Und das fand ich ein bisschen schade, das war beim ersten noch ein bisschen besser austariert.
Das stimmt.
Und deswegen kann es eigentlich keine 9 von 10 sein, der Singleplayer-Modus.
Nee, doch, weil
der hat so stark Moment, ich hatte auch
dann
echt oft Gänsehaut.
Dann gucke ich, denke ich mal zurück, wenn ich mich an irgendeinen Shooter irgendwie letztes Jahr erinnere, dann ist es erstmal Modern Warfare 2 und dann flashen mir direkt irgendwie 5, 6 Szenen in den Kopf, die ultra krass waren und die ein richtig krasses Erlebnis waren. Das ist einfach so.
Es fehlte halt einfach so der rote Faden. Ich meine, zum Beispiel bei den Ubisoft-Spielen, ob das jetzt Rainbow Six oder Ghost Recon ist, da gehst du richtig eine logische Strecke lang. Irgendwie entweder latscht du halt durch Vegas, dann durch die Casinos, dann wieder raus aus Vegas. Aber da hast du halt so einen roten Faden. Der fehlt natürlich bei Modern Warfare. Da springst du dann dauernd immer, weil du ja auch schon verschiedene Figuren spielst an verschiedenen Flecken der Erde. Deswegen gibt es da irgendwie keinen Faden oder so. Deswegen wirkt das immer alles so
wie es wäre cool gewesen, wenn es so einen roten Faden einfach gehabt hätte. Das wäre dann viel besser gewesen.
Ja. Ja.
Aber ich erinnere mich an Modern Warfare 2 mit viel mehr Freude zurück. Also wenn ich jetzt an Rainbow Six denke, an die Vegas-Dinger oder so, dann erinnere ich mich nur Casino, ich stehe da mit einer Kanone so.
Ja.
Wenn ich an Modern Warfare denke, die Szene, wo ich dann im Auto saß und neben mir der auf einmal erschossen wird und ich dann erstmal so die Tür aufmache und da raus muss, die Szene, wo ich dann mit dem Seil aus diesem Alcatraz-Gefängnis aus dieser Festung da rausgezogen werde, wo ich auf einmal die Air Force One vor mir in Trümmern liegen habe und sowas. Ja. Das sind einfach so Momente, die sind dann hängen geblieben. Ja. Und sowas gibt es in fast keinem Shooter, in dem ich mich sonst so zurückerinnere in dem ganzen Jahr.
Wobei ich sagen muss, trotz dieser beschissenen Geisel-Szene da am Flughafen, habe ich mehr Momente von Modern Warfare 1, die mir noch im Gedächtnis sind.
Das mag also, auch das stimmen.
So dieses Tschernobyl und ja, dieses Abnippeln, also das war viel beeindruckender, vor allem auch zum Beispiel,
wo man
da in Tschernobyl einfach nur im Gras liegt und dann kommen diese ganzen Truppen und man muss einfach sich nicht bewegen und aufpassen.
Das war wirklich stark. Zwei war eigentlich der erste Teil nur mehr vom Gleichen. Also
ja.
Es war eigentlich immer so, wir versuchen noch einen draufzusetzen, aber dadurch, dass das eigentlich nur eine Wiederholung war in einem anderen Gewand, war es nicht mehr so intensiv wie beim ersten
Teil. Das stimmt. Also diese Tschernobyl-Mission ist halt echt, muss man sagen, so ein Level für die Ewigkeit. Ja, das ist so brillant, von vorn bis hinten, auch mit am Ende mit dem Spielplatz, wo man dann diese Abholaktion noch hat und so. Und mit den Hunden, die einen dann zwischendurch auf einmal angreifen. Da ist auch so viel an verschiedenen Elementen drin, atmosphärisch. Das ist unglaublich. Also da wird man noch ewig drüber sprechen.
Ich habe ja erst jetzt Bad Company 2 irgendwie nur eine halbe Stunde mal angespielt. Und da habe ich natürlich erstmal nur diese Japaner-Mission gespielt, die irgendwie 1945 spielt. Habe ich mich natürlich auch ein bisschen gefragt, so, was soll das eigentlich? Mhm. Also warum spiele ich jetzt so eine Mission in so einem Spiel? Wollen die jetzt nur irgendwie quasi Activision nochmal kurz zeigen, dass sie es auch könnten?
Ja, ja.
Nach so, nochmal so schnell so eine Art Medal of Honor Verschnitt oder reinzubauen oder...
Vor allem, es hat auch für die Handlung gar keine Wirkung. Nicht, ja. Das ist
zwar... schwarze Bombe oder
genau, das ist zwar die Vorgeschichte, die haben schon mal diese Waffe irgendwie demonstriert, aber es hat überhaupt keine Bewandtnis nachher, dass man das schon erfahren hat.
Ja.
Was mich halt wundert, ist, dass das erste Bad Company halt diese offenen Sandbox-Maps immer hatte, wo man sich frei bewegen durfte und wo man dann natürlich nach und nach immer den nächsten Kartenteil freigeschaltet hat, aber man hatte relativ viel Bewegungsfreiheit und konnte auch mit Fahrzeugen rumfahren. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Das Bad Company 2, das ist wie Modern Warfare.
Ja, aber das hat mir zum Beispiel bei Bad Company 1 immer nicht so gefallen, weil da fand ich, da wirkte das immer so wie eine Multiplayer-Map, die man mit Bots spielt. Mhm. Also da gab es ja auch keine richtige...
Aber sie hätten...
Fahren sie zu diesem Dorf, machen sie die Flak-Abwehrstellung, fahren sie zum nächsten, machen sie da was. Also da.
Sie hätten ja dieses Konzept einfach verbessern können, dass man sich nicht so wie in so einem Multiplayer-Spiel irgendwie verloren in der Gegend
vorkommt. Hätten sie das Ghost Recon machen müssen.
Ja, vielleicht, genau. Aber jetzt haben sie halt diesen kompletten Rip-Off von Modern Warfare gemacht. Das Problem ist aber, dass Modern Warfare viel besser ist. Und du hast ständig aber diesen Direktvergleich vor Augen. Und da kann das Bad Company überhaupt nicht mithalten, weil das halt auf Seiten von Skriptsequenzen oder auch so diesen krassen Set-Pieces, die auch total abwechslungsreich sind, überhaupt nicht mal 50% von Modern Warfare aufbieten kann.
Aber man muss eben davon ausgehen, dass sie diesen Vergleich ja auch angestrebt haben.
Wahrscheinlich haben sie auch, so, klar.
Weil Modern Warfare 2 oder
und aber das Fiese ist jetzt...
in aller Munde ist so und Bad Company 1 ja nicht für seine Free-Roaming-Struktur. Ja,
das Fiese ist bei Battlefield... Die Map sieht immer noch so aus, als wenn es ein Riesengebiet zum Erkunden wäre.
Ja.
Aber sobald du versuchst, von der Straße oder von dem Weg, auf dem du dich gerade befindest, runterzugehen, kommt so eine Uhr. 10 Sekunden hast du Zeit, zurück auf den Weg zu gehen.
Ja. Was? Sie verlassen das
Einsatz. Ja. Wie wird das erklärt?
Gar nicht.
Das ist zu passieren so oft. Auch bei Flugsimulationen oder sonst was.
Ich kenne das nur von Rennspielen.
Und das fand ich halt seltsam, weil ich hatte das Gefühl, dass DICE auf einmal nicht mehr in die eigene Stärke vertraut hat. Sondern so gesagt hat, die haben so viel Erfolg mit Modern Warfare, wir müssen jetzt auch sowas genauso machen.
Genauso wirkt es dann auch.
Und das ist halt ein bisschen schade, weil das nimmt ihm viel von seiner Eigenständigkeit dann doch.
Ich finde es immer schade, so künstlich Levelgrenzen einzuziehen. Also, ich meine, wenn man dann irgendwie ein Gebirge da hat oder da eine Hausfront oder so, wo man gegenrennt, okay, aber wenn dann wirklich da irgendwie offenes Gelände ist und da einfach künstlich irgendwas eingezogen wird. Ja. Bei Modern Warfare war es, glaube ich, immer so irgendwie so eine radioaktiv verseuchte Zone oder sowas. Oder bei den ersten Call of Duty ist irgendwie ein Minenfeld.
Aber ist alles noch besser als so eine Uhr, die dann sagst, du hast noch 10 Sekunden Zeit, wie bei Bionic Fail-Kommando, wieder zurück ins Spiel zu gehen.
Das Beste ist halt einfach so wieder dieses Bioshock-Prinzip, einfach, dass du sowieso die Raumstruktur, das die Grenzen vorgibt.
Ja, genau.
Aber das hast du natürlich nicht
bei... Da bist du ja immer bloß innen unterwegs, ist ja dann auch wieder tragisch.
Ja.
Aber so bei Rainbow Six ist dir das auch nicht dort aufgefallen. Da standen halt immer Autos so in den Einfahrten, dass du da nicht weiter konntest oder so.
Und du hast es auch schon
so ein bisschen schwul, wenn du sowas im Weg hast, irgendwie.
Und du einfach rüberklettern könntest, ja? Wie bitte schwul? Ist das jetzt so dein Negativbegriff hier, um
das ist, zu beschreiben? Weil das ist homosexuell, das ist wieder die Natur.
Da ist Daniel Pog wieder der Menschenfreund.
Ja, ja.
Der kann sowas einfach nicht hören.
Der Area Games Vorzeigeheuchler.
Ja. Ja?
Das passt auch nicht zu uns Berlinern, ja. Die Erfinder des Christopher Street Days
und ich auch noch aus Köln komme, bin ich ja doppelt belastet.
Doppelt
schwul belastet.
Ja.
Das ist ja...
Du hast eigentlich natürlich recht. So,
als Kölner ist man entweder schwul oder man klaut irgendwelche Eisenträger auf Baustellen.
Wir können das ganz Beste. Offiziell äußern, dass wir kein Problem mit Schwulen haben.
Ja.
ne? Sind ja alle selber ein bisschen
hoch. Ja, aber jetzt ist ja ein Johannes großer Auftritt gekommen, weil Johannes ja letzte Woche in London war und das ist ja schon an sich aufregend genug, aber es war ja noch aufregender, weil...
Ich habe mich nicht verlaufen.
Ja, na, das
ist ja nicht. Weil ich immer mit anderen Leuten unterwegs war.
Du hast ja die Nintendo Highlights der nächsten Monate gesehen.
Ich habe die Nintendo Highlights der nächsten Monate gesehen, ja, das wären einfacher natürlich Super Mario Galaxy 2 und Metroid Other M durften wir sehen und auch anspielen, tatsächlicherweise, überraschenderweise.
Was heißt denn überraschend, wenn das in 2-3 Monate rauskommen soll?
Du, das war ja zu dem Zeitpunkt, also ich habe das erfahren, als sie uns das dann am Anfang gesagt haben, so die Spiele kommen im Sommer.
Ja, da haben sie auch alle anderen erfahren und dann genewst, du nicht. Wir haben das dann auf anderen Seiten gelesen.
Ja, ja, Schnauze.
Nein, wir haben es ja schon, wir haben es ja, das ist ja unfair.
Daniel, aber für die war es ja dann auch überraschend.
Nein, um das kurz richtig zu stellen. Ja. Das ist unfair, weil wir haben das ja schon gewusst, weil dieses Nintendo Media Summit fand ja auch statt in Australien und in Amerika. Und in Australien, glaube ich, zuerst. Und deswegen wusste man die ganzen Termine schon, bevor, glaube ich, Johannes sogar nochmal aus dem Flugzeug gestiegen ist. Deswegen.
Ja, auf jeden Fall, beide Spiele kommen im Sommer. Ich glaube.
Ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen, muss ich kurz sagen. Entschuldigung, Johannes.
Ist okay, Daniel.
Ja. Entschuldigung.
Ja, Other M kommt einen Monat nach Mario, glaube ich, sobald ich das noch in Erinnerung habe. Mario Galaxy 2 kann man ja mal zum Anfang abreißen. Ist, wie erwartet, Super Mario Galaxy 1, das Yoshi Expansion Pack.
Ja. Ja. Immer noch nicht in HD-Grafik.
Immer noch nicht in HD-Grafik, nee, aber natürlich mit der nach wie vor ganz schnieken Mario Galaxy-Optik, aber es sieht einfach wirklich, also es sieht brutal so aus wie der erste Teil. Und es spielt ja auch in derselben Welt, du hast diese runden Planeten so und wieder die Sterne, die dich durch die Gegend schießen. Also,
rennst du eigentlich als Hub schon wieder auf dieser Sternwarte rum?
Oder das war nicht, wir konnten die Level nur einzeln aus dem Menü anwählen. Ja. So und... ja, die sahen halt eben auch grafisch ja ähnlich aus von den Sets. Also du hattest teilweise, war eins so wirklich so aus wie über der Erde. So erinnerte mich ein bisschen an Unreal Tournament.
Ja.
Nee, Unreal Tournament. Gab es damals ja so ein Level, das da auch im Weltraum spielte. Alles ganz hübsch, so, aber es ist wieder dieses Weltraum-Szenario. Ich meine, ist klar, es gibt eigentlich keine große Steigerung außer dieses, also im Jump-Run-Bereich, außer dieses um diese Planeten rumrennen. Das ist ja schon quasi, dass du auch noch über Kopf spielen musst. Was willst du noch bringen? So, da jetzt ein Rückschritt wäre wahrscheinlich doof gewesen.
Wobei ich jetzt auch sagen muss, damals, als Super Mario Galaxy rauskam, meinten ja irgendwie alle hier, die das direkt gespielt haben, die auch die besonders halt die ganzen Nintendo-affinen Leute, die eine Wii noch zu Hause hatten damals, das wäre das beste Spiel aller Zeiten. Das hat ja auch damals bei uns immer die Höchstwertung bekommen.
Ja, was ja durchaus sein kann. Also so
deswegen wundere ich mich jetzt über diesen doch ernüchternden Ton,
den du hast. Ich bin ja auch noch gar nicht fertig. Ja, so, nee, aber der nüchterne Ton kommt ja, das ist ja ein bisschen wie bei Bioshock 2. Es ist einfach, es sieht halt völlig genauso aus.
Ja.
Es mag hier und da noch jetzt andere Settings geben, so,
aber auch das
die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ich
meine, so, wenn man die 90er Jahre nimmt, zum Beispiel Sonic 1. Und wenn man sich dann Sonic 2 anguckt.
Oder jetzt Sonic 4.
Oder Sonic 4 oder zumindest Sonic 3. Im Grunde sind das ja immer also dieselben Spielelemente. Das sind immer dieselben Rampen, Röhren, Bumper, sonst was. Und
das finde ich auch schon nicht so wirklich gut.
Ja. Also du hast ja als Beispiel genannt, eben wie gesagt, eben Super Mario World. Und dann in
Super Mario Yoshi, 2.
Genau, das war ein super Unterschied.
Ja, und auch spielerisch, ja. Trotzdem war es immer noch ein Super Mario Spiel. Oder man könnte auch allein Super Mario Bros. 3 und den ersten Teil oder Super Mario World vergleichen. Die sind trotzdem irgendwie noch anders
aus. Aber zum Beispiel Metroid Prime und dann Corruption, das sieht dann auch fast gleich
aus. Das ist richtig. Ja. Das ist da auch, aber du weißt, du bist halt trotzdem in einer komplett anderen Welt. Bei Mario gibt es ja eigentlich nie so eine wirkliche... also das ist halt die komische surrealistische Mario-Welt mit irgendwelchen riesen
Pizzen. Surrealistisch, ja, der feine Franzose.
Ja, genau.
Eure Lismine. Dalmont, ne Plurient.
Warum ist der so erpicht darauf in die Garage?
In Fromage. Avec de l'ordi nature de cheval.
Weißt du, hier so
Französisch sprechen,
aber was
ist das? Jabit à Berlin. Je m'appelle Johannes.
Ja. Oh la la.
Ja, ja.
In Krab français, avec une mini moustache.
Je t'aime. Je t'aime, Daniel Pock.
Sacre bleu.
Lass ihn nochmal erzählen.
So,
Er soll ja nicht Französisch sprechen, ja. Das lenkt mich ab.
Nein, aber auf jeden Fall hast du ja bei Mario nie irgendwie das Gefühl, du bist wirklich in so einer zusammenhängenden Welt, wo es jetzt da irgendwie dieses Reich gibt und da das nächste und da ist die dritte. Eiswelt, da wohnen die anderen. So, bei Metroid Prime 1 und 2 hast du das Gefühl, du bist auf einem anderen Planeten. So. Du siehst eine andere Welt, die ist anders gestaltet. Spielerisch sind die sich sehr ähnlich, ganz klar. Nee, aber kommen wir nochmal auf Galaxy zurück. Ansonsten hat es natürlich trotzdem die Stärken von Mario Galaxy. Also du bist sofort wieder drin, es steuert sich halt genauso. Und das Leveldesign ist ganz fantastisch nach dem, was ich da anspielen konnte. Also sie haben einfach wirklich wieder... Du denkst halt bei jedem Mario-Spiel, sie müssen jetzt irgendwie am Ende sein mit neuen Ideen, geilen Einfällen,
wie sie dann aber, die Welt gestalten. Ich finde auch diese Welt von Mario Galaxy, die war zwar super neu, dieses Ganze mit dem Planeten, aber sie ist auch noch nicht ausgelutscht. Deswegen hätte ich auch jetzt kein Problem damit, nochmal dieses Spielprinzip zu haben.
Weil nicht so die ausgelutscht wie mein Schwanz.
Ja,
um das nochmal ganz plump hier in den Raum zu werfen.
Wie gesagt, diese ewige Fixierung auf bestimmte Körperteile ist ja nur eine Form der Kompensation, die
Story of my life ist.
Ja, naja, was heißt ausgelutscht? Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, so, in dieser Welt ist ja eigentlich alles möglich, so, weil sie eben nicht eingegrenzt ist.
Très bien.
Solange noch was rauskommt, ist auch nicht ausgelutscht.
Ne? Nee, stimmt, ja. Genau.
Auf jeden Fall, jetzt hört mal auf, ich stelle dich zu unterbrechen. Ich verliere voll den Faden. Nein, aber es ist trotzdem garantiert wieder ein super Spiel und ja, man kann ja mal ein paar Neuerungen ansprechen. Das wäre zum einen, was man eigentlich schon in diesem Video gesehen hat, dieser Drillbohrer, den Mario da aufheben kann, mit dem er sich dann eben durch diese Planeten
geklaut.
Ja, klar.
Da war ja auch ein Bohrer.
Das hast du ihn wieder aus dem Konzept gebracht.
Ja. Kannst du nicht irgendwie bei Bioshock 2 vom einen Ende der Welt in das nächste bohren?
Ich hab's nicht versucht, aber es geht
auch
nicht.
Aber das ist trotzdem auch eigentlich ein cooles Item, weil es wirklich nur auch in dieser Mario Galaxy Welt mit diesen runden Kugeln, auf denen du dich bewegst, ja perfekt funktioniert.
Aber es geht ja auch nicht
aufs nächste kommen. So von Amerika nach China, ne? Wie das Klischee
irgendwie ist. Aber es geht auch nicht an allen Planeten.
Nee, du findest es ja nur an gewissen Stellen. Ach, so genauso wie die anderen Items.
Ja,
die lustigerweise, du kannst es, glaube ich, nicht ablegen. Also du verlierst es, wenn du getroffen wirst. Ja, auch wie bei den anderen Items. Und da haben die schon ganz, ganz witzige Rätsel eingebaut. Das lässt sich jetzt alles schwer beschreiben. So, wenn du dann von einem Turm dich durchbohren musst, auf die nächste Plattform kommst, die unten tiefer ist. Und dich dann wieder, ich höre lieber auf. So, aber es ist gut gemacht.
Mit dem Bohrer.
Genau, da war wieder so ein Roboter, der genauso groß war.
Der gern gebohrt wird.
Genau.
Schöne Verbindung schaffen.
Ja,
zwischen den Eingängen und Ausgängen.
Mario-Spieler sind ja auch sehr sexistisch, ne? Nein, aber größtes neues Element ist natürlich Yoshi, so, den man reiten kann, Daniel.
Ja. Es gibt ziemlich lange Marios mehr dazu.
Nee, ach komm, bei Mario Galaxy 3 wahrscheinlich. Nee, und der Yoshi, der kann auch viele Items dann, oder einige Items für sich einsammeln, so zum Beispiel irgendwie
schlucken.
Der kann Items schlucken mit seiner langen Zunge. So eine Chili-Bohne, die ihn dann ganz schnell
rennt. Ja, das ist genau, da habe ich drauf gewartet, dass jetzt rauskommt, eine Chili-Bohne, genau.
Und dann rennt er halt so an Wänden lang so und dann darfst du eben nicht die Wände berühren, weil du sonst wieder runterfällst und dann tot bist. Und er kann mit seiner Zunge Gegner schnappen, ausspucken, wie immer, oder so an Blumen lang schwingen. Das ist alles ganz cool, bringt natürlich neue Faktoren dazu. Auch ein anderes Item lässt ihn dann schweben, weil er sich so aufbläst mit Luft. Auspustet. Ja, lässt. Nur für dich.
Mach mal weiter, Johannes.
So, sehr schön. Yoshi, das ist so deiner, ne?
Ich bin am Nacken und so, ne?
Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist bei dem Spiel, dass doch, also gut, drei Level angespielt, der Anspruch ist aber doch deutlich gestiegen im Vergleich zu Mario Galaxy. Obwohl bei Mario Galaxy 1 das Klischee eigentlich immer besagt oder alle behaupten, dass das Spiel zu leicht war. Aber ich glaube, das sagen die Leute, die wirklich nicht alle 120 Sterne gefunden haben, weil da sind echt Level bei, die einfach wirklich knackig sind.
Das sagen ja alle, dass die extra Sterne dann immer, nachdem du es eigentlich schon durch hast.
Ja. Aber es hat eben nicht so diesen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Das liegt ja auch daran, dass du die Level ja oft einfach.
Das sagen vermutlich auch so Leute, die Mario Sunshine lange gespielt haben, weil das war ja so frustrierend schwer teilweise.
Es war so abartig schwer, Mario Sunshine, dass ich es einfach verkauft habe.
Nicht mehr weiter. Also,
ja.
Und genau, das bringt mich auf den Punkt, so bei Mario Sunshine, was mir da auch nicht gefallen hat, war eben diese Wasserspritzpistole da hier. Du konntest ja einfach alles voll spritzen.
Also, du versaust auch keinen Witz, diese Art. Und du hättest einfach eine Spritzpistole sagen sollen, nicht Wasserspritz. Das hat wieder so die Würze rausgenommen. Du weißt aber einfach nicht, wie man einen guten Schwanzwitz macht.
Ich muss, glaube ich, mal bei dir in die Lehre gehen.
Ab in die Schwanzwitze-Schule, genau.
Ja, dann sehe ich ja wieder dich, weil du der Lehrer bist, ne? Nein, aber die hat das Spieldesign von Mario ja so ein bisschen verkompliziert einfach. Und ein klein bisschen die Befürchtung, das könnte bei Yoshi jetzt auch so sein, weil er hat halt auch noch ein paar zusätzliche Fähigkeiten, noch diese Zunge, die ist nicht ganz so flüssig und einfach machen, als wenn du nur Mario bist, der halt durch die Gegend hüpft. So. Aber letztendlich, um das mal auf den Punkt zu bringen, tolles Level-Design, zumindest in den paar Level, die ich angespielt habe. Wenn sich das durchzieht, wird es halt wieder ein Knallerspiel, so, auch wenn es jetzt vom Setting her nichts Neues ist, aber bei Mario achtet ja nun auch eh keiner auf die Geschichte. Also Ja, da kann man sich drauf freuen, das wird ein super Spiel.
Ja, aber ist ein Neuaufguss von einem, vom besten Spieler aller Zeiten immer noch das beste Spiel aller Zeiten oder ist es einfach nur eins unter vielen?
Die Diskussion hatten wir neulich schon, wo Daniel auch Fallout erwähnt hat. So, jetzt Fallout New Vegas.
Ja.
So gut wird wie Fallout 3 ist es trotzdem keine 10 von 10 mehr. Also,
nee, genau.
So, weil es ja
aber das ist auch
das nicht von vorne so aufbaut. So. Es baut ja nur auf dem aus.
Auf die Wertung, auf die Wertung bezogen. Weil bei uns, wir sagen ja immer eine 10 von 10, muss in manchen Bereichen wirklich deutlich wieder einen Schritt nach vorne bringen und irgendwie die Spiele voranbringen. Und
auch Maßstäbe setzen,
genau, wo sich
dann andere Spiele wieder orientieren.
Und das kann dann so ein Nachfolger, der sich dann wirklich komplett daran orientiert, halt nicht mehr, weil das ist ja dann schon gemacht und dann kann es halt nur noch mal 9 von 10 werden. Das haben wir ja auch gesagt, als hier die GTA 4 Mission Packs kamen. Ja. Das gab ja dann auch nur noch eine 9 von 10, weil das eben dann nicht mehr dieser Sprung von vor 4 Jahren, das ist ja jetzt auch wieder so lange her alles. Von daher hat sich das erledigt.
Aber das Spannendere war ja sowieso, glaube ich, Metroid
Other M. Metroid Other M, genau. Ja, da das wurde sogar nur hinter verschlossenen Türen gezeigt, beziehungsweise verschlossenen Vorhang, ja, was ja eigentlich völlig unwichtig ist, aber egal.
Du durftest also nicht spielen.
Ja.
Da durften wir zu Ende zuerst das Intro bestaunen, weil Nintendo ja
offensichtlich stolz drauf
ganz stolz drauf ist, dass es jetzt ein Cinematic Action Game ist. Sowas gab es ja vorher noch nicht, den Begriff haben sie ja erfunden. Genauso wie das First-Person-Action-Adventure bei Metroid Prime.
Das erinnert mich ganz kurz an, bei Metro 2033 finde ich es immer so ulkig, wenn dann von THQ eine Pressemeldung kommt und dann heißt es dann immer der Atmosphäre-Shooter. Das sind immer so Begriffe, die erfunden werden. Ne?
Gab's vorher nicht.
Genau.
So. Aber sag doch mal lieber ganz kurz, das interessiert ja auch mal die meisten Leute, weil ich als Gelegenheits-Metroid-Spieler habe ja manchmal Schwierigkeiten, da die Zeitlinie einzuschätzen. Kennst du das nicht nochmal kurz rekapitulieren? So.
Ja,
genau.
Und das nichts mit Kapi zu tun.
Ja, ich hatte schon Angst. Nee, nochmal kurz zusammenfassen vielleicht und sagen, wo sich dieses Spiel auf dieser Zeitlinie befindet.
Eine kleine Retrospektive bitte.
Zwischen Super Metroid, also dem dritten Teil auf dem Super Nintendo und Metroid Fusion, das ja tatsächlich noch offiziell Metroid 4 ist, auf dem Game Boy Advance.
Ja, also wir sind in der Zeitachse ziemlich weit
hinten. Genau, die Metroid Prime Teile spielen ja noch tatsächlich zwischen Metroid 1 und Metroid 2, alle drei. Genau, und es baut tatsächlicherweise das Spiel auch ein bisschen auf dieser Geschichte von Teil 2 und 3 auf. Da findet ja, im zweiten Teil findet Samus ja dieses Metroid-Baby, nachdem sie alle anderen Metroids ausgelöscht hat auf dem Heimatplaneten der komischen Quallen.
Das ist ja typisch Nintendo. Christian ist jetzt schon so langweilig, dass er sein iPhone rausgeholt hat.
Also, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt eine Runde Plants vs. Zombies irgendwie einlegen. Ja.
Genau, da hat sie dieses Metroid-Baby gefunden, das hält sie für ihre Mutter. Und im dritten Teil wird es ja entführt von den Weltraumpiraten und am Ende, Spoiler, rettet sie das beim Kampf gegen Mother Brain, diese Anführerin von der Weltraumpiraten. Und genau da setzt auch quasi das Intro von Other M jetzt ein. Also es zeigt wirklich diesen Kampf nochmal in einer wirklich gut gemachten CGI-Sequenz.
In PlayStation 3-Grafik praktisch.
Ja, möchte man meinen. Was echt ganz cool ist, und da setzt die Story dann auch gleich wieder an, dass Samus ein bisschen verletzt ist durch den Kampf und irgendwie 3 Wochen oder was weiß ich wie lange dann da auf der Intensivstation lag und jetzt auch wieder neu erst wieder reinkommen muss. Was dann gleich mit so einem Tutorial startet. Bisschen untypisch für Nintendo, die ja sonst eigentlich dieses Tutorial direkt ins Spielgeschehen einbauen. Was mich da schon gleich am Anfang gestört hat, so, also technisch ist das alles sehr gut gemacht, aber da wird gleich, da versuchen die Macher dann gleich so Muttergefühle für dieses Metroid-Baby zu erzeugen. Ja? Mhm. Für dieses irgendwie 9 Quadratmeter fette, Riesenquallen-Ding mit Zähnen dran. Sollst du jetzt irgendwie Gefühle hegen, weil das tot ist. So, und Samus nach diesen 2 Teilen auch.
Ja.
So, und Samus sagt dann auch, ja, und ich werde das Baby nie wiedersehen und bla. Das kannst du einfach nicht nachvollziehen. Also mir ging das so, ich fand das einfach albern.
Das erinnert mich jetzt irgendwie an das Ende von Alien 4. Oder das auch mit diesem bescheuerten Alien-Baby und dann sollte man das irgendwie nachvollziehen. So Emotionen irgendwie.
Ich habe schon gesagt, dass ich den Scheiße
fand. Ja, aber
ich fand den ganzen Film geil und dann kam das Baby und dann war vorbei.
Das haben wir auch letztes Mal gesagt.
Ja, das heißt Baby, also diese Riesenkreatur.
Und so ist es da auch.
Dieser Johannes an der Ende.
Zum Glück wird er ja durch die Luftschleuse
rausgelassen. Ja, auch so Quatsch. Naja, egal. Ja, und da ist mir dann auch gleich aufgegangen, was wir hier schon mal im Podcast erzählt haben, so dass Nintendo und auch Team Ninja einfach nicht so richtig Geschichten erzählen können. Das merkst du bei den
Zwischensequenzen
auch. Stimmt. Also Nintendo ist sehr stolz auf diese Sequenzen, sonst hätten sie das nicht so erwähnt. Die sind auch wirklich, also es ist gutes CGI, so jetzt nicht so wie bei Square vielleicht oder bei Blizzard so von der Qualität her, aber
sehr besser gut. Besser als normal bei Nintendo.
Du hast einfach nicht das Gefühl, dass sie jetzt wirklich so so richtig gut diese Geschichte erzählen. Es fehlt einfach mal so ein bisschen. Ja, ich habe das auch in der Vorschau geschrieben, einfach wirklich diese Meisterhaftigkeit, diese Routiniertheit im filmischen Bereich, so diese Geschichten zu erzählen. Und ein Großteil der Zwischensequenzen wird dann auch in Spielgrafik dargestellt, die ein bisschen aufgebohrt aussieht. Also die Charaktermodelle sind da wirklich echt extrem gut, eigentlich in diesen Zwischensequenzen.
Wobei du jetzt irgendwie als Wir-Spieler keinen richtigen Vergleich hast.
Er ist ja na, damit kann ich es ja, darauf vergleiche ich es ja. Also auf die restliche Wii-Grafik. Ja. So eben. Ja, und dann trifft man nachher da gleich, also du wirst wieder, kriegst sofort einen Notruf, wirst zu so einer Weltraumstation gerufen, da triffst du dann zufällig so ein Galactic Federation Squad-Team. Da sind dann zufällig auch alte Bekannte Chiefs, bei. Ja, genau, die sehen alle aus wie der Master Chief in hässlich. Ja. Und das sollst du dann auch irgendwie nachvollziehen, so wer die sind und diese Verbindung, die wird dann aber noch in Rückblenden erklärt zu ihrem Ex-Vorgesetzten, diesem Adam Malkovich, der auch schon in Midfield Fusion erwähnt wird.
Daher auch der Film Being Adam Malkovich. Ja,
genau.
Ja.
genau, also da kann sich dann schon noch ein bisschen tiefer zeigen, bei der Beschreibung der Figur.
Hör mal auf, also
das Problem ist, es ist einfach so alles ein bisschen klischeehaft, ein bisschen oberflächlich. Es wirkt halt wie ein wie einer von den doofen Hollywood-Filmen.
So ja, oder genauso bescheuert wie auch bei Ninja Gaiden oder den Dead or Alive Story Zwischensequenzen. Wo du immer das Gefühl hast, die sehen zwar super geil aus, aber so inhaltlich sind die wie so ein billiger Klischee-Anime, der so versucht, die guten Animes zu kopieren.
Ja, so bisschen, war das immer. Obwohl es, also es gibt geile Bilder.
Ja, genau, aber so vom Inhalt her, von so, der Story,
die da erzählt wird. Die wird nicht so richtig cool erzählt. Und das Problem ist, du bist dann auch auf dieser Station, ich weiß jetzt nicht, wir haben bloß eine halbe Stunde spielen dürfen, ob das jetzt wirklich, also es wird wahrscheinlich nicht der einzige Level bleiben, so, der sich dann auch so ein bisschen wechselt, wie es auch in Midway Fusion war, so vom Setting. Aber du bist dann erstmal an diese Soldaten gebunden. Die verteilen sich dann nachher auf dieser Station und dann darfst du auch alleine losgehen. Und dieser Adam Malkovich, der verbietet dir dann erstmal so gewisse Sachen einzusetzen, wie die Superbombe. So, ja. Du weißt genau so, du kannst dich da jetzt reinrollen als Morphball. So, und müsstest jetzt die Superbombe ein. Nee, die kriegst du nicht erst später, die hast du schon, also, aber er verbietet dir, die zu benutzen. Mhm.
Weil dann wahrscheinlich das Spiel abstürzt.
Nee.
Netter so, Einwurf, Christian,
aber früher war es natürlich einfach ein bisschen
boah, wieso kannst du dieses Geräusch so gut?
Ja.
Viel besser als ich.
Ja.
Früher war es natürlich ein bisschen billig in den Midfield-Spielen, wenn du jedes Mal am Anfang wieder alle deine Fähigkeiten verloren hast. So, das versuchen sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu kompensieren. Du kriegst garantiert auch neue hinzu.
Geht da einfach heimlich auf die Geräuscheschule. Ja. Das ist unfair.
Ja. Das ist aber viel spannender ist auch die Frage, wie ist es mit der Perspektive, wie ist es mit der Steuerung?
Ja, eins nach dem anderen.
Ja, ich wollte nur mal ein bisschen straffen, weil... Ja,
Entschuldige.
Die wollen jetzt nicht den Wikipedia-Bericht der Midway-Story irgendwie hier...
Wenn wir so einen 3-Stunden-Wii-Bericht machen, dann ist beim 34. Area Games Podcast keiner mehr da dazu.
Nachdem wir irgendwie nur 5 Minuten über Battlefield Bangkok in 2 gesprochen haben.
Ja, naja, ich versuche... Also das Problem ist einfach so, dass andere Kollegen, ja, die waren schon wieder total begeistert von diesem Spiel, von ARM, und die hatten da irgendwie gar nichts zu kritisieren, und mir ging es irgendwie nicht so. Also ich war doch schon etwas enttäuscht, dass ich
das... Aber bei schwulen Witzen kommen sie direkt zum Schuss, ne? Da bist du direkt schnell dabei. Und
ja, das hast du gut erkannt. Das ist einfach so mein Metier. Irgendwie, da fühle ich mich wohl. Nein, auf jeden Fall, also mit der Perspektive ist es so, das ist prinzipiell also ein Third-Person-Spiel. So, du bist halt nicht ständig von der Seite unterwegs, sondern kommst auch mal in größere Räume, wo du sie dann halt irgendwie dreidimensional dann da durch die Gegend scheuchst. Und es wird komplett mit der waagerecht gehaltenen Wii-Mode gesteuert. Was denn genau in den Momenten halt irgendwie ein bisschen problematisch ist, weil irgendwie so räumlich zu steuern mit dem Steuerkreuz, das macht einfach nicht so richtig Spaß, weil es nicht so super präzise ist. Und auch in den, also es sind immer festgelegte Kameraperspektiven und aber auch...
Aber würde Kappi jetzt nicht wieder sagen, dass es auch wieder vercasualisiert, wenn man es nur mit der Wii-Mode spielt, die man so querlegt? Also das ist ja quasi nur wieder die NES-Steuerung, Steuerkreuz und 2 Tasten.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen gezwungen ist, um dann so die alten Bitfree-Fans dann auch nochmal so ein bisschen anzufixen damit, dass sie es halt so leicht steuern können, weil es ja auch teilweise wirklich diesen 2D-Aspekt hat. So, du steuerst es so von der Seite, aber du kannst sie auch da immer noch ein bisschen in die Tiefe steuern. Und das ist halt einfach ein bisschen, also auch vom Tempo und vom Spielgefühl erinnert sehr an die alten Teile. Aber das wird dann so ein bisschen hektisch, ein bisschen unpräzise, wenn du auch in die Tiefe steuerst. Es wird dadurch kompensiert, dass sie die Gegner automatisch ein bisschen anvisiert. Da gibt es zum Beispiel auch so einen Ausweichmove wie bei Bayonetta. Wenn du dann kurz vorm Angriff ausweichst, gibt es kurz eine Zeitlupe und du kannst so einen komischen Finisher machen, wo du den Leuten deinen Kopf ballerst, sieht man ja auch alles... in den Trailern. Aber das ist irgendwie so ein Problem. Zumal, wenn du dann diese First-Person-Ansicht schaltest, die ja auch schon im Trailer zu sehen war, dann musst du die Wiimote halt umgreifen und auf den Fernseher lenken. Das hat bei mir sogar in der Präsentation irgendwie nach einem 5-Minuten-Mal erst geklappt. weil wir wahrscheinlich auch zu dicht dran saßen am Fernseher, aber es war einfach ein bisschen unintuitiv. Das ist so ein typisches Ding, so, das verstehe ich einfach nicht, weil die Steuerung wäre einfach so leicht, wenn du es mit Wiimote und Nunchuck steuern würdest. Du könntest mit einem Analogstick Samus lenken und müsstest nicht irgendwie den Controller noch umgreifen. Also ich wollte früher auch nicht den Super Nintendo Controller umdrehen, um bestimmte Passagen zu spielen. Irgendwie. Und das sind so, also zusammen mit dem Geschichtenerzählen sind das so zwei Probleme, die ich mit dem Spiel habe, genauso wie ja, diese künstlerische Umsetzung. Das kommt jetzt wieder auch zu, beim Geschichtenerzählen eigentlich mit rein. Also es wirkt noch nicht so ganz wie so ein typisches Metroid. Du hast nicht dieses Gefühl der Isolierung, dass du immer hast und dass du alleine unterwegs bist und diese Aufgabe jetzt für dich löst und das Spiel einen für dich entdeckst auch. Und da fehlt mir auch atmosphärisch noch einfach dieser Sog einfach. So, aber das kann man nach einer halben Stunde jetzt einfach schlecht sagen. So, ja, ich meine, ansonsten, es spielt sich schon ziemlich flüssig und es wirkt auch schon sehr, sehr, sehr fertig, technisch.
Aber grundsätzlich kann man ja sowieso nochmal in deine Vorschau gucken, die auf der Seite ist, genau. Weil die ist ja
um das mal abzukürzen
hier, extrem ausführlich, deswegen, was ja auch sehr gut ist.
Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn irgendwie Tomonobu Itagaki noch bei Team Ninja wäre.
Der ist aber nicht mehr da.
Ja, aber das wäre, dann hätte ich mal gerne Metroid irgendwie gesehen. So die Abschlacht.
Na, vor allem hättest du dann vermutlich so die Brüste von Samus Aran mit der Wiimote.
Ja, genau. Ja, du hättest auch nichts anderes gemacht.
Ja. Aber das merkt man halt auch so.
Du bist wahrscheinlich auch über den ersten Level nicht hinausgekommen.
Nee. Ja. Die Zero Suit Samus, also die in ihrem blauen Anzug, wenn sie da nicht ihren Kampfanzug hatte, wird auch schon darauf ein bisschen fixiert, so dass die Kameraperspektiven direkt auf ihren Arsch hast und zeigt sich schon der Team Ninja Einfluss ein bisschen. Also ich glaube, dass es auch ein geiles Actionspiel wird.
Nintendo will sexy werden.
Aber
machen das bei Mario dann auch demnächst?
Ja, es strahlt noch nicht so richtig viel von dem
immer auf die Latzhose.
Mitglied-Atmosphäre aus.
Immer auf den Ständer, genau.
Mario, die Köln-Edition.
Ja, naja, so viel dazu.
Ja. Sehr schön. Nachdem wir jetzt die Spiele hatten und wir hatten jetzt auch diesen kleinen Exkurs zu den beiden Sommer-Highlights von Nintendo, würde ich sagen, kommen wir nochmal zu den News. Da gab es diese Woche einiges. Erstmal gab es wieder die üblichen Verschiebungen. Red Dead Redemption auf Mai verschoben,
vermutlich weil
der Rockstar Gulag noch nicht ganz fertig geworden ist und die Zwangsarbeiter da irgendwie vermutlich nach erstmal einen Hungerstreik eingelegt haben. Aber ist ja auch nicht so, dass, also das sind jetzt glaube ich so 4, 5, 6 Wochen, die das verschoben worden ist. Kann man noch warten auf dieses Spiel. Dann hatten wir natürlich eben jetzt zum Beispiel noch eine ganz interessante Geschichte, nämlich das nächste Spiel mit Lara Croft, das nächste Tomb Raider.
Das Spin-Off.
Es kann sein, dass es ja gar nicht das nächste Tomb Raider ist, sondern so eine Art Spin-Off. Das nennt sich Guardian of Light und es wird ein Download-Only-Titel. Also nur zum Runterladen.
Ist jetzt die Spekulation?
Nee, das ist so die Ankündigung. Ja, ja.
Aha.
Mhm. Für Xbox und PS3. Mhm. Und es sind halt wieder die Jungs dran, die auch Underworld gemacht haben.
Crystal Dynamics,
genau.
Und diese Gecko-Spiele immer
gemacht haben. Ja, genau. Sie sagen halt, sie wollen jetzt ganz Neues ausprobieren und halt im Episodenformat.
Also, die haben auch schon das letzte gemacht.
Ja, genau. Die haben die letzten 2 Tomb Raider gemacht.
Jetzt ist aber auch wirklich Zeit langsam für eine 250er Festplatte bei der Xbox, ne?
Also, ja.
Die soll ja auch gesichtet worden sein diese Woche, habe ich bei euch gelesen.
Ja, einzeln und dann natürlich wieder im Bundle, jetzt mit Splinter Cell Conviction als nächstes. Also gleich mit der Xbox zusammen.
Ja. Nicht nur einzeln. Die wird auch einzeln kommen, das ist ja klar, nachdem die bei allen Händlern schon aus den Regalen verschwunden ist, die alte, die 60er und die
das ja. Aber dieser Tomb Raider Sache bleibt, ich finde das scheiße.
Ist mir total egal, weil ich muss ehrlich sagen,
es ist die Frage, ob das jetzt, also das kam an der Pressemitteilung nicht ganz klar raus. Ist das jetzt so eine Art Spin-off? Weil es heißt ja auch nicht Tomb Raider, Doppelpunkt irgendwas, sondern das heißt ja Lara Croft and the Guardian of Light. So, ist es jetzt so eine Art Extra-Geschichte? Weil wir haben ja auch schon vor ein paar Monaten, war das ja schon, oder letztes Jahr, haben wir ja diese Artworks gesehen von diesem Art Square Enix Tomb Raider, das alles so ein bisschen,
mit so japanischen Monstern und sie dann auch so super jung und so.
Also die Frage ist, ob da noch ein
das ist ja das Lustige.
Großer Teil gemacht
wird, oder ob es von
vornherein nur auf Download geht.
Core Design ist ja schon längst weg.
Ja.
Und Eidos ist ja jetzt nicht mehr Eidos, sondern eigentlich Square Enix.
Ja.
Das heißt eigentlich, Tomb Raider ist jetzt komplett in anderen Händen.
Ja.
Also das wird interessant zu sehen.
Ich kann es auch vor allen Dingen auf Festplatte, weil wenn es ein Download-Only-Titel wird und der von der Grafikqualität und von dem Umfang ungefähr das letzte Tomb Raider haben wird, dann wirst du zwangsläufig werden,
also massiv
Platz auf deiner Festplatte brauchen und Microsoft wieder
aber so einen Titel will ich nicht runterladen.
Es gibt ja schon die Games on Demand und alles, also schon länger. Das ist ja Aber das,
ja, Tomb, Raider, das Tomb Raider zum Runterladen gab es ja auch schon, oder? Das Tomb Raider, das Remake vom ersten Tomb Raider. Ja.
Meine 60er-Festplatte stößt massiv an ihre Grenzen, vor allem wenn jetzt Final
Fantasy. Weil du machst ja auch den Fehler, keine 120er zu haben.
Das ist die Logik.
Ich habe die damals gekauft, dass es gerade günstiger wurde.
Also bei Final Fantasy musst du ja allerdings auch nicht die 20 GB auf einmal installieren, sondern du installierst ja sinnigerweise immer nur eine DVD, nämlich die, auf der du gerade spielst. Also deswegen.
Also das ist auch wieder, glaube ich, so ein Klassenproblem. Weil, weißt du, Leute wie wir haben so 420er-Festplatten zu Hause liegen und wir tauschen dann einfach zwischendurch mal. Und natürlich, okay, klar, in deiner Situation muss das irgendwie mit Hartz IV immer unter einen Hut bringen und da kommen wir natürlich in so ein...
Keine Hartz-IV-Witze. Ja. Ich glaube, es war meine erste News, die ich damals geschrieben habe, als ich hier Praktikum angefangen habe, gleich auf die Schnauze geflogen. Gab es irgendwie, obwohl die das alle falsch verstanden haben, gleich von den Usern so, hier, da hält sich wohl jemand für was Besseres und so. Dabei war ich da selber noch Hartz-IV-Empfänger.
Nee, alle Hartz-IV-Empfänger.
Wir sind alles dufte Typen.
Ihr seid super Leser, wir mögen euch. Ne?
Ja, und wer weiß, wann wir wieder auf die Hartz-IV-Schiene kommen.
Also, ja, teilweise sind wir ja eben wieder. Also,
wer weiß.
Wieso nicht?
Dann gab es die Woche auf alle Fälle noch neue Bilder von Crysis 2, wo man dann zum ersten Mal gesehen hat, wie das Ganze eigentlich aussieht.
Was ich lustig fand, weil in der News ja auch stand, das ist wahrscheinlich irgendwie noch so geschönt, aber ich fand es eigentlich ziemlich believable.
Ja, ich fand's auch. Also eben, also weil das so
ich hab grad nicht zugehört, worum geht's?
Ja, Crysis 2. Das ist sowieso
überhaupt nicht. Das hast du auch nicht gesehen.
Das wirst du vielleicht in 20 Jahren spielen und dann wieder, ihr habt mich gespoilert.
Danke. Also ich meine, klar, man ist ja wieder in diesen Nanosuits unterwegs und es scheint sich wirklich so an Crysis 1 anzulehnen, aber ich fand die Grafik jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt so völlig unglaubwürdig. Das ist halt so der Standard, wie jetzt eben so ein Endzeit New York eben aussieht. Also
aber mich reißt das Setting in diesem Shooter
irgendwie,
so wie es da gezeigt wurde.
Ja. Aber über Hochhäuser springen, das finde ich schon ein bisschen geil.
Ja,
aber das hatten wir alles bei. Ja. Und dann sieht Tracker natürlich nicht so doll aus. Also.
Ja.
Dann hatten wir die Woche noch das Sony kauft Media Molecule. Das ist immer so eine Sache, wo man denkt so, ach, ich dachte, die besitzen die schon.
Ja, eben, genau.
Die Little Big Planet Macher.
Viel lustiger war, dass Sony gesagt hat, damit festigen wir unsere Position als Marktführer.
Ja,
ja, das ist so geil.
Ja, wo die doch wissen, dass Nintendo Marktführer ist.
Ja, oder Marktführer auf der PS3. Ne?
Ja. Ich frage mich, ob das bei den Konsolenherstellern auch mittlerweile einfach so ein Gag ist untereinander. So wie wir halt so Pimmelprotzerei machen, so einfach, ne?
Ich mein,
wir wissen, dass Daniel einen kleinen hat. So,
Aldi sagt ja auch nicht,
der ist einen halben Meter lang.
Aldi sagt ja auch nicht, mit unserem neuen Prospekt festigen wir unsere Position als Zulieferer für Delikatessenrestaurants. Das immer
so, aber mein, weißt du, das PR-Gelaber ist mittlerweile so
aber im
over the top.
Im Videospielbereich ja scheint es keine Scham zu geben.
Ja. Nee, aber ich glaube, die meinen es auch selber nicht so wirklich ernst, sondern die wollen einfach nur so ein bisschen Scheiße labern, so ein Gag machen.
Wir wissen ja alle,
die treffen sich wahrscheinlich nachher alle so zu Entwickleressen, so Microsoft und Sony und Nintendo, und sind die totalen Kumpels. So.
Ja, die sind sowieso die totalen Kumpels, weil die meistens ja die Jobs zwischendurch wechseln.
Also ja, und Sony eine, alles auf Windows entwickelt. Ja,
der eine, der heute bei Microsoft arbeitet morgen bei Sony und andersrum.
Außerdem gucken die PR-Manager wahrscheinlich alle das Model mit der Freak und denken sich, den können wir alles verkaufen, scheißegal.
Ja. Ja. Ja.
Aber ich meine, das ist natürlich auch so, diese Woche ist so, dass es so diese Luftholwoche ist vor der nächsten Woche, weil in der nächsten Woche ist ja die Games Developer Conference und da wird es dann vermutlich noch einige Bomben geben, also ich meine, viele Bomben, die man schon weiß, wie zum Beispiel, dass eben Epic auf alle Fälle Gears of War 3 vorstellen wird,
ja.
Sehr wahrscheinlich.
Und
vielleicht zeigt Valve ja auch Portal 2, denn da wurden ja schon die ersten Andeutungen gemacht, Portal 1 hat ja nochmal einen Patch bekommen und dieser Patch führt dazu, dass das Ende so ein bisschen mit so einem geheimnisvollen Botschaften zugekleistert ist, die so ein bisschen darauf hinweisen, dass es ein Portal 2 in absehbarer Zeit geben könnte. Und dieses Portal 2, um gleich die nächste News mit einzubauen, wird man vermutlich dann eben auch auf dem Mac spielen können, weil Steam und sehr wahrscheinlich immer auf dem Mac kommt und es sieht so aus, als ob Valve zumindest seine Spiele alle bei der Gelegenheit auch für einen Mac portiert. Also sprich Half-Life 2, Orange Pack und Team Fortress und Left 4 Dead.
Da würde ich mich persönlich ja wieder drüber freuen, einfach weil ich früher gerne Counter-Strike Source gespielt habe und mich weigere, auf meinem MacBook Windows zu installieren und das dann endlich auch wieder auf der LAN tun könnte.
Wobei ich mich halt immer frage, dass, also wir sind ja selber alle auch, wir haben eine ziemlich hohe Mac-Quote bei uns hier, also die meisten News von Array Games werden selber auf Macs geschrieben. Bei MacBook Pro zum Beispiel weiß ich auch, dass grafisch ist das nicht so doll. Also vielleicht mit dem Half-Life 2
sollte funktionieren. 8600er GeForce müsste klappen.
Das ist also ein 9400er M.
Fast.
Irgendwie, die sich irgendwie den Speicher teilt mit irgendwas. Also also der Mac ist eigentlich in dem Sinne, zumindest die meisten Leute benutzen ja nicht irgendwelche Desktop-Macs oder so, sondern irgendwelche MacBooks oder so. Und die sind eigentlich jetzt nur nicht so die geborenen Spielemaschinen.
Apple ist ja auch eigentlich nicht so auf Grafikkarten bedacht. Ja. Die stecken mal viel Arbeit in die Auswahl der CPUs, aber weniger in die Grafikkarten.
Also ja, vor allem nicht in die Architektur, um Spiele zu spielen.
Andererseits muss man sagen, dass zum Beispiel Blizzard immer sehr gute Mac-Ports gemacht hat und World of Warcraft läuft auch immer.
Blizzard macht auch nie Spiele, die irgendwie grafisch gerade die Rechner zum Glühen bringen.
Naja, nee, das nicht, aber also StarCraft 2 wird auf alle Fälle auch auf Mac kommen.
Wobei die Source Engine jetzt generell eigentlich auch laufen müsste.
Oder? Genau, also die läuft ja auch auf ältesten Computern richtig gut. Also die ist ja so optimiert für alles. Ich finde es halt interessant zu sehen, ob Portal 2 jetzt auch vielleicht nochmal ein paar geilere Grafikeffekte und so spendiert bekommen hat. Weil als ich jetzt nochmal den ersten Teil vor ein paar Tagen durch Zufall gespielt habe, da fand ich schon, man sah das Alter halt schon an. Also
ja, aber das Spielprinzip ist halt
immer so. Genau, es macht immer noch Spaß, aber ich finde es halt interessant, ob sie jetzt beim zweiten Teil sagen, so, wir machen jetzt exakt die gleiche Engine oder wir zeigen schon ein bisschen von dem, was vielleicht dann bei Half-Life Episode 3 zu sehen sein wird.
Falls es jemals erscheint.
Oder Half-Life 3. Das ist ja auch so die Frage.
Weil diese GDC ja eigentlich so eine Messe ist, wo immer so Techniksachen gezeigt werden, wo auch deswegen Epic wahrscheinlich auch was von der neuen Unreal Engine oder von Gears of War 3 halt zeigt. Wobei ich eigentlich auch sagen wollte, dass diese News mich überrascht haben, weil es hieß, dass sie dieses Jahr auf dieser Messe eben nicht solche News machen wollen, dass sie sich nur treffen wollen, um sich auszutauschen und keine News-Produktion irgendwie anregen wollen. Also das ist jetzt wieder drauf geschissen, dass da beschlossen wurde.
Also das Spannendste an Portal, an der Fortsetzung finde ich ja, dass man bei Portal hatte man ja die erste Hälfte des Spiels war man ja in dieser Testumgebung und in der zweiten Hälfte des Spiels hat man versucht zu fliehen. Und man war aber trotzdem immer in diesem sehr, sehr engen Raum. Genau.
Ja.
Und alle haben sich natürlich gefragt, schon damals bei Half-Life Episode 2, ob man nicht da vielleicht diese Portal-Kanone bekommen könnte und die in einer normalen Spielumgebung einfach so mal benutzen könnte, was ziemlich cool wäre, aber natürlich auch für unmögliche technische Probleme stellt. Weil
was aber einige Spiele dann auch schon kopiert haben. Wenn ich mal zum Beispiel auch an Darksiders denke. Also das finde ich viel lustiger, dass so viele Spiele jetzt schon diese Portale übernommen haben, dass ich gespannt bin, dass Portal sich jetzt halt einfallen lassen, um sich wieder abzuheben und vielleicht was anders zu machen, was die anderen halt...
Das Spiel, das ich selbst ausdenke.
Dieser Echo Chrome.
Nee, war das nicht von den Timesplitters-Machern, dieser Activision-Titel, der irgendwie wieder völlig verschwunden ist, den wir auf der Gamescom gesehen haben? Wie Timeshift aussah?
Ja,
Singularity. Singularity, ja, genau, stimmt. War da auch sowas. Ja. Also, aber hört man ja auch gar nichts mehr von.
Genau.
Ja. Vermutlich schon eingestampft
worden. Du, die G hat das tatsächlich in ihr Jahresvorschau drin, als einen der meisterwarteten Titel.
Ja. Hammer, ne? Ob einer der meisterwartesten Titel, zu dem es auch ein neues Bildmaterial gab, ist auch mir eine super witzige Geschichte: Test Drive Unlimited 2. Das ist deswegen witzig, weil wir haben schon die ersten News dazu in 2007 gehabt. Mhm. Das Test Drive Unlimited 2 schon völlig klar ist angekündigt.
Mit Abstand.
Bilder von den Menüs. Jetzt gab es so die ersten offiziellen Screenshots, die genauso aussehen wie Test Drive Unlimited 1.
Fand ich auch. War ich ein bisschen entsetzt.
Weil ich auch. Also das ist überhaupt gar keine Entwicklung. Und trotzdem, ich habe die Kommentare gelesen und es gab sehr viele, die gesagt haben, sie fanden Test Drive Unlimited total super. Das war so ihr super chilliges, ich fahre über Hawaii mit meinem
SLR. Aber abgesehen davon war die Test Drive Serie doch schon immer irgendwie scheiße.
Ja, also fast immer schlechter als Need for Speed.
Test Drive 1, großartig.
Ja, oder 2.
Fahren immer irgendwo.
Wir sind aber nicht mehr in den 80ern.
Ja, genau. Da war Johannes noch nicht geboren.
Ja.
Und ich auch nicht. Aber ich weiß noch, dass Test Drive Unlimited, genau, das fanden auch damals schon viele richtig gut. Da hatten wir ja auch so ein bisschen im Forum immer Ärger mit ein paar Leuten, weil wir hatten ja nur eine 7 von 10 gegeben damals. Und wir waren uns auch eigentlich einig, dass es eine nette Idee ist, aber irgendwie auf Dauer doch ziemlich langweilig und ziemlich monoton.
Weil man ja dann die ersten Morddrohungen
immer wieder diese gleichen Botengänge gemacht hat, irgendwelche Leute irgendwo hinzufahren. Und ich fand auch, es sah manchmal richtig cool aus, aber es sah auch manchmal scheiße aus. Also das fand ich schon damals. Es gab immer so ein Hin und Her.
Also das größte Problem für mich mit Test Drive war, dass es gibt so Spiele, wo man frei rumfahren kann. Meinetwegen so die ganzen GTA-Teile. Ja. Und man hatte überall Ecken, wo man daran identifizieren konnte, wo man gerade war. Mhm. Das sah immer unterschiedlich aus. Auch bei Burnout, selbst bei Burnout Paradise, da gibt's so diese gebirgige Ecke, dann gibt's hier diese Hafenecke, dann gibt's diese Stadtecke. So. Und bei Unlimited sah jeder Quadratmeter von Hawaii irgendwie gleich aus.
Darum ist auch jede Strecke danach wenn man diese Rennen gefahren hat, gleich aus.
Wobei bei mir die größte Kritik, die hängen geblieben ist, eigentlich immer die Steuerung war. Was ich jetzt nicht schlimm finde, wenn ich ein Action-Adventure spiele oder ein Adventure oder sonst was, aber wenn ich das bei einem Rennspiel lese, die Steuerung ist mies, die hakt, die reagiert schwammig, dann will ich es nicht mehr spielen.
Ja. Die Steuerung hatte ich eigentlich so als normale Autosteuerung, also die war jetzt nicht so störend, aber Also Chester of Limited, als es rauskam, sah es auch schon nicht so doll aus. Also das ist auch das Problem.
Es war das Beeindruckende, wenn man diese Satellitenansicht, wenn man dann so in die Karte fließend reingezoomt ist und manchmal halt, wenn man schnell gefahren ist, dann hat es diesen Blur-Effekt gehabt und dann sah es ganz nett aus. Aber wenn man sich da mal so einen Wald angeguckt hatte, hatte man überall diese 2D-Bitmap-Baumwipfeldinger, die sich dann immer so gedreht haben, wie in den alten DOS-Spielen. Und solche Sachen.
Ich finde übrigens so,
das fand ich dann so super
hässlich. So Karten, die in 3D sind, immer total geil. Das erinnert mich nämlich gerade wieder an der Pate 2. Da gibt es nämlich die Don-Ansicht und die zeigt quasi den ganzen Level in so einer 3D-Ansicht, was es auch bei Ghost Recon ist, wenn man mit diesen Beobachtern spielt. Und das finde ich immer als die perfekte Kartenform, wenn man sich so perfekt orientieren kann. Aber das nur als kleiner Einschub. Witziger.
Trotzdem nett.
Ja.
Es ist, wie gesagt, es gibt. Merci, würde Johannes jetzt sagen.
Ja. beaucoup.
Ja.
auf jeden Fall, die Hauptstory für diese Woche war natürlich der Schaltjahrfehler auf der PS3.
In der Tat.
Ich war auch von betroffen. Ich habe ja auch noch einen Launch PS3.
Ich auch.
War an dem Tag jetzt nicht so betroffen, weil an dem Tag habe ich mich nur über das Datum gewundert und nur
du Videos nicht geguckt. Zahlreiche Leute haben an dem Tag Heavy Rain bekommen.
Ja.
Und
super ärgerlich.
Ja, also weil das Schlimme war ja wirklich, und da fand ich es dann auch immer Hammer, dass so ein paar PS3-Fanboys gesagt haben, ist ja nicht so schlimm, wird ja morgen wieder funktionieren, die Xbox, die ist immer kaputt. Leute, also das ist ja, es ging ja jetzt nicht darum, dass das PlayStation Network nicht funktioniert hat, sondern dass man seine Konsole nicht benutzen konnte. Man konnte seine Spiele nicht spielen. Und das ist dann schon ein bisschen hart. Also dass einfach das Gerät komplett nicht funktioniert.
Einfach nur, weil die ein falsches Datum angenommen hat? Oder wo war jetzt genau
das? Ja, das genaue Problem war, dass...
Das kann Daniel gut erklären, das musst du ja genau schon erklären. Ja, weil
es war ja kein Schaltjahr, es war ja ein normales Jahr.
Ja.
Und die PlayStation dachte aber, es wäre ein Schaltjahr. Und hat deswegen...
Jedenfalls die alten Modelle.
Halt ein falsches Datum gehabt. Und
es ist ein Chip auf der PlayStation 3, der auch in anderen Geräten verbaut wird.
Die Spiele, die Trophies haben, die sind ja über das PlayStation Network geupdatet und alles haben diese Trophy. Und diese Trophy ist ja in Synchronisation mit dem PlayStation Network. Mhm. Das heißt, diese Trophies haben alle schon das richtige Datum mit dem richtigen Kalender. Und irgendwie hat die PlayStation dann gemerkt, oha, da ist ein Datumskonflikt. Und das hat sich dann halt auch auf die Safe Games ausgewirkt, weil geupdatete Spiele haben bei den Safe Games einen anderen Kalender als die normale PlayStation benutzt. Und so sind dann Datenfehler gekommen und die PlayStation wollte die Spiele nicht mehr abspielen.
Das ist ein echter Fail.
In der Tat.
Ja, aber ich meine, okay, also das ist, also mich hat es ja auch ein bisschen, also es war halt ein Montag und also wie gesagt, der Fehler hat sich dann von alleine gelöst, sobald es dann der nächste Tag, Dienstagmorgen um 0 Uhr war, hat die Uhr sich wieder richtig gestellt. Also der Aufschrei, also wenn mal einen Tag lang die Konsole nicht funktioniert, dann sollten die Leute auch nicht gleich anfangen, sich die Pulse aufzuschneiden.
Aber nee, ich stelle mir vor, du hast dich für den Tag irgendwie vorgenommen zu zocken, weil Sonntag...
Ja, da hast du Urlaub genommen. Ich mache ein langes Wochenende, ich spiele den ganzen Montag Heavy Rain.
Aber das ist ja auch so ein Wunder der modernen Technik. Ich meine, früher hast du nicht spielen können oder Fernsehen gucken können, wenn die Konsole kaputt war.
Heute
kannst
du Strom nicht da.
Ja, aber heute kannst du halt auch nicht spielen, wenn die Konsole meint, es ist ein falsches Datum, obwohl es eigentlich funktioniert. Also, oder wenn irgendwo ein DRM nicht richtig funktioniert und dir sagt, so, heute wird man nicht gespielt oder die ganze Woche oder
Wie jetzt PC-Spieler demnächst immer machen bei Ubisoft, wenn das Internet weg ist.
Ja.
Man ist einfach mal Pause mitspielen.
Ich finde, also da hast du schon recht, man soll das auch nicht übertreiben, das ist jetzt so krass, ich verkaufe meine PlayStation oder zertrümmer die sofort im Hammer. Aber,
und wenn deine Xbox dein Ring of Death macht, was
eben, ihr das
verkauft, ist eine Woche weg.
Ja klar, das ist, natürlich ist es auch krasser. Aber ich finde es jetzt auch nicht, man soll es auch nicht zu klein reden, weil es gibt ja auch unzählige Leute, die sich nicht im Internet informieren, deren Konsole dann einfach so nicht funktioniert und sie haben keine Ahnung warum. Und von daher, es ist schon ein sehr schwerwiegender Fehler gewesen mit großen Auswirkungen. Aber dadurch, dass ich das am nächsten Tag geklärt hatte, ist es jetzt auch, glaube ich... Ist passiert.
Was auch noch eine lustige Geschichte war diese Woche, war natürlich der ganze Hickhack mit Activision und Infinity Ward. Denn da scheinen ja wirklich irgendwelche Probleme im Management zu sein. Zwei der wichtigsten Infinity Ward-Chefs sind von Bord gegangen oder beziehungsweise sind gefeuert worden.
Aus heiterem Himmel.
Aus heiterem Himmel von unserem Freund Bobby von Activision anscheinend rausgeworfen worden, weil da irgendwie das Klima nicht stimmte.
Der Bobby sieht immer auch echt aus wie so ein kleines Muttersöhnchen, muss ich sagen. Auch wenn er natürlich der erfolgreichste Geschäftsmann der ganzen Branche ist.
Ey, wenn der das jetzt hört, wenn der den Area
geht, der kann gerne bei mir vorbeikommen und mir mit seiner Gold mit seinem Goldhandschuh den Arsch versohlt, aber...
Also man kann sagen, dass hey, Activision hat es wirklich geschafft, im Laufe der letzten zwei Jahre sich zum absoluten Arschloch-Publisher zu
entwickeln. Ja, aber das war
Rekordtempo, ja. Und Rekordtempo, ihr habt genau den Gegenweg.
Ja, jetzt kommen sogar noch irgendwelche strategischen Fehlentscheidungen anscheinend dazu. Weil es wäre ungefähr so, als ob Activision jetzt auch die beiden Chefs von Blizzard rausschmeißt, so als Dankeschön für die Milliarden Gewinne, die sie reinfahren.
Oder Microsoft, Bruce Shelley und das Edge of Empires Team.
Ja,
oder?
Ja.
Nein, was ich lustig finde, also erstmal war es ja so, niemand wusste, was los ist. Auf einmal waren diese zwei Chefs von Infinity Ward zu einem Meeting bei Activision einberufen worden und sind einfach nicht mehr zurückgekommen. Das ist
tot.
Und dann haben die Leute von Infinity Ward getwittert, wir haben die News gelesen, wir wissen selbst nicht, was los ist, die sind einfach weg seit Tagen. Und keiner weiß, warum.
Die Leichen irgendwo in der Wüste von Nevada verschwinden.
Und dann ist nachher klar geworden, dass Activision gesagt hat, die haben irgendwie Untreue gemacht oder haben irgendwie... Es ist ein bisschen schwammig formuliert. Es ist einerseits haben sie sich irgendwie untreu der Firma gegenüber verhalten, andererseits auch irgendwelche Anforderungen oder Befehle nicht befolgt oder so. Seltsam. Lustig ist aber, dass...
Das ist nämlich nicht wie bei Avatar, dass wenn du sagst, wir schießen jetzt alle auf diesen Baum, dass du dann einfach sagst, nee,
ich mach mit dem Scheiß nicht mit.
Ja, genau.
Das gibt's bei
Activision. Weil Activision wird auf den Baum geschossen. Also ganz
einfach. Dann hat Activision natürlich auch direkt zwei Security-Leute zu Infinity Ward geschickt, die aufgepasst haben, dass niemand anfängt, Akten zu verbrennen.
Ja.
Wie bei Spoiler, wer Heavy Rain jetzt irgendwie noch spielt, dann, wie bei Heavy Rain auch. Spoiler-Ende. Werden jetzt eh nur die Leute kapieren, die es durchgespielt haben. Aber... Nein, das Lustige ist jetzt natürlich, dass die beiden Chefs da, die rausgeworfen wurden von Infinity Ward, Activision verklagen, weil sie angeblich noch Geld bekommen, also erstmal eine Abfindung verlangen. Und es gab einen Vertrag, genau, dass dafür, dass Activision wirklich Kontrolle über dieses Modern Warfare Brand hat und damit machen kann, was sie wollen und auch Infinity Ward zwingen können, Modern Warfare Spiele am Fließband zu machen, dafür kriegen die beiden halt Geld. Und das wollen sie halt weiterhin bekommen.
Ja.
Und deswegen klagen die jetzt. Plus, dass die beiden auch nochmal daran erinnert haben, dass sie es waren, die Activision damals dazu überredet haben, Modern Warfare 1 zu machen. Weil Activision ja damals gesagt hat, in einem modernen Setting, ein Kriegsspiel, Umfragen haben ergeben, dass die Leute World War II Spiele spielen wollen. Macht mal weiter damit. Und die beiden haben dann dafür gekämpft, dass Modern Warfare gemacht wird, ja. Weil sonst hätte Activision diesen Goldesel eben nicht im Portfolio. Und das ist eben eine lustige Entwicklung. Und das erinnert dann irgendwie an diese Brutal Legend-Geschichte. Wobei dann natürlich sagen muss, dass Brutal Legend im Nachhinein betrachtet auch nicht so ein tolles Spiel war. Da hätte ich mir auch dreimal überlegt, ob ich das produziere.
Ja, das hätte mal eine Kostenfrage. Die haben ja gute, viele Spiele, also auch Ghostbusters und so. Die waren ja alle schon fast fertig. Und warum die dann abgeben? Aber also bei Activision, wie gesagt, nicht nur, dass sie sozusagen... Also sie haben es ja mit den Guitar Hero Leuten genauso gemacht. Ja, sie haben die Guitar Hero Lizenz sich genommen, dann haben sie als erstes gesagt, Harmonix, fuckt euch, wir machen das selber. Dann, was war? Harmonix hat dann Rockband gemacht, was eigentlich so als Musikspiel fast immer ein bisschen besser gilt als Guitar Hero.
Aber viel unerfolgreicher.
Ja, aber nicht mehr als Guitar Hero 5 oder so, oder Guitar Hero Band oder wie das alles hieß da, nee, Band Hero. Dann haben sie gesagt, okay, passt auf, hier, Neversoft, ihr macht tolle Skateboard-Spiele, macht mal jetzt tolle Gitarrenspiele. Und das nächste ist vermutlich, dass Blizzard jetzt das nächste Call of Duty machen muss. Und
ja, aber wäre Blizzard nicht so groß, würden die jetzt, glaube ich, schon World of Warcraft am Fließband produzieren oder Warcraft.
Aber es gab jetzt sogar jetzt das nächste Problem, dass angeblich Activision gesagt hat, also okay, dieses World of Warcraft Geschäftsmodell, das scheint jetzt auch nicht mehr so gut zu funktionieren in dem ganzen Umfeld von Browserspielen, Facebook und sonst was. Da müssen wir uns auch was anderes überlegen. Also
bei Blizzard, deswegen ist ja auch immer noch so Activision Blizzard und so, ich glaube, dass die halt wirklich so eine krasse eigene Position auch in der Firma haben. Also die werden auch da in diesem Board of Management richtig krass drin hängen und ich glaube schon, dass man immer noch sagen kann, es ist so eine Hälfte Activision und eine Hälfte Blizzard und die haben genauso ein Mitspracherecht. Also die sind jetzt nicht in dieser, ich weiß nicht, ich muss mich immer bücken, Haltung von Infinity Ward. Der
Titel ja auch unsinnig. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass die relativ autark agieren in dem ganzen
Genau.
Ja, da ihr Ding durchziehen und Activision halt dafür zuständig ist, die Milchkuh zu melken und da einen
nach... Wobei dieser Frieden geht halt nur, solange World of Warcraft mit seinen 10 Millionen Abonnenten jeden Monat schön diese 100 Millionen Dollar einspielen. Ja. Wenn das jetzt aufhören würde langsam und sie haben dann nur noch StarCraft 2, was nur erfolgreich ist, oder ein Diablo 3, dann weht da, glaube ich, auch ein anderer Wind. Und ich meine, im Call of Duty Modern Warfare 2, was nur der erfolgreichste Titel 2009 war, dieses Team so zu herabwirtschaften und zu sagen, ach, ist eigentlich scheißegal, wer ein Call of Duty macht, die sind immer erfolgreich. Mhm. Und wir machen da jetzt ein Adventure draus mit dem Slashhammer Studio,
Sledgehammer, was gerade neu gegründet wurde.
Ja, also, ja.
Was auch lustig ist, weil da sitzen zwei von EA, die von EA weggegangen sind, weil sie eben nicht solche Fließband-Franchise-Titel machen wollten. Ja. Und die sitzen jetzt da und machen ein neues Call of Duty Side-Game. Also
tschechisch großes Murmeltier.
Ja, eben. Und was man auch sagen muss, hier Activision Blizzard hat ja das Red Octane zugemacht,
ja.
Die ja auch zu den Guitar Hero-Leuten gehörten. Und dann gibt es aber jetzt wieder gleichzeitig Gerüchte, dass sie von EA Harmonix zurückholen wollen, weil EA ja keine Lust mehr auf Rockband hat, weil ja. Das einfach nur teuer war, dieses Beatles Rockband zwar erfolgreich war, aber nicht so erfolgreich, die Produktionskosten zu rechtfertigen, und EA jetzt auch nicht mehr der Publisher ist, der sagt, wir haben Geld ohne Ende, wir kaufen uns alles, dass da irgendwie jetzt doch wieder so eine Rückholaktion stattfindet. Verworren.
Aber es hilft ihm nicht, die Sympathieskala zu erheben. Ja, also. Aber Sympathie ist noch was anderes. Am Ende nochmal ein paar organisatorische Sachen. Bei fast jedem Podcast steht in den Kommentaren immer, bleibt die nächste Area Vision. Schön warten, im März wird es noch eine Area Vision geben. Aber wir arbeiten da gerade am neuen Konzept, und ihr wisst ja, das Area Games Motto, wenn es klappt,
genau.
Aber es wird,
wenn dann da, ne?
Es wird im März noch eine neue Form der Area Vision geben, und wir hoffen, die gefällt euch. Also bis dahin noch ein bisschen Geduld.
Ihr wisst ja auch, wenn es da ist, dann kann man auch das nächste Area Games Motto nehmen, nicht so schlecht, wie alle sagen.
Ja, ja. doch gar nicht so übel. Dann wurde auch noch von einigen Usern gefordert, dass wir die Mucke, die am Anfang und am Ende des Podcasts ist, die unser User Minute Rush zusammengebastelt hat, als Download zur Verfügung steht. Und siehe da, wenn ihr nicht euch das Ganze über iTunes zieht, sondern nochmal auf unsere Seite geht, dann werdet ihr finden, dass in der Podcast News die Songs alle als MP3 zum Download stehen. Also auch hier wieder, der User-Wunsch ist uns Befehl. Und da findet ihr dann auch vermutlich einen Link zu dem äußerst lesenswerten Blog von Christian.
Ja, in der Tat.
Auch das wieder.
Was ist dein neuester Blog-Eintrag? Komm.
Ja.
Keine Ahnung, ich habe eine Woche nicht mehr reingeguckt.
Sehr gut. Also, du bist ja wie Johannes bei uns,
er ist fast wie Boris Schneider. Also, ja, da ist ja auch seit einem Monat nichts Neues.
Das ist das Problem. Mir fehlt halt die Zeit zum Spielen, mir fehlt die Zeit zum Bloggen. Ich habe jetzt Urlaub 2 Wochen, die erste Woche ist dann bald rum, und ich habe trotzdem irgendwie noch nicht gespielt und dementsprechend auch noch nicht geblockt.
Du bist übrigens morgen vorbei.
Nächste Woche dann.
Ja. Aber einen Podcast hast du jetzt schon.
Ja, aber du hast jetzt nochmal 5 Minuten Zeit, nochmal zu sagen, was du uns als Area Games noch so als Verfolger der Seite auf den Weg geben könntest.
Unzensiert, du hast ganz ehrlich.
Komm,
unzensiert. Also zumindest solange das Mikro an ist, bringen wir dich nicht um.
Ja. 5 Minuten sind zu lang dafür.
Nee,
zu lang.
Spritz ab. Ich kann nur damit, ja genau. Ja, auch dafür sind 5 Minuten.
Zu viel, ja.
Nee, ich finde es eigentlich gut. Also ich meine, mit Twitter verfolgt man es ja in letzter Zeit ein bisschen, dass manchen der Podcast ein bisschen zu Penela-humorig ist oder so. Ich finde es halt...
Spätpubertär.
Ja, Arzt-Humor,
ne?
Grüß an Ben.
Offiziell.
Ben, mit dem ich auch schon über Xbox gezockt habe, eigentlich sehr nett. Nein, ich finde, das macht es eigentlich ganz erfrischend, dass ihr halt mal bisschen einfach so redet, wie euch das Maul gewachsen ist und nicht so aller Bits und so, Games und so, eher so
die
Nein, ich höre beide Podcasts gerne, aber es ist halt dann manchmal doch sehr trocken und sehr Apple-bezogen, sehr technisch. Die Spieler-Veteranen, habe ich mal 5 Minuten reingehört, das war dann.
Sind dir die Ohren abgefallen?
Genau.
Ja, das ist ja fies, darüber zu lästern, weil das ist ja so wie auf so einem am Boden liegenden einzutreten.
Ja, genau.
Ja, ich meine, Anatom ist froh, wenn er halt mal einmal die Woche raus darf und ein bisschen schneiden darf, und von daher schon okay, sollen sie machen. Nein, macht so weiter. Ich finde einfach den Schreibstil sehr erfrischend. Ich finde es halt wirklich schön, wenn mal einer daherkommt und sagt, so läuft's. Und
ich dachte, jetzt kommt Kritik.
Wir wollen ja, genau.
Wir wollen es doch verbessern. Das glauben wir ja selber immer, aber... irgendwas, was wir besser machen können.
Ja, keine Ahnung, mehr Tittenwitze? Nein.
Ja. Wir haben nachgelassen in letzter Zeit. Also müssen wir uns vielleicht ein bisschen steigern. Ja.
Stimmt.
Ja, aber dann so einen Tittentag einführen.
Ja.
Sonntag.
So, oder ich glaube, ich fände unterm Strich ganz schön, wenn...
Also so ernst meine Kritik jetzt auch nicht.
Vielleicht 10 News weniger am
Tag. Mit deinem scheiß Blog hier.
Ja, also mal ein Feature mehr oder so. Also wirklich mal so.
Ach, halt doch die Fresse.
Mach doch selber eine Seite.
Schreib mal ein Feature.
Jetzt will er wieder sowas Aufwendiges haben.
Ah, toll.
Nee, macht weiter. Vielleicht noch eine dritte Area Games.
Ist ja schön.
Vielleicht irgendwie, wenn es keine Tücken hat, dann hoffentlich irgendwie, ja weiß ich nicht.
Dann Blog. Nee, also Ja, das ist halt immer eine Sache mit dem Zeitaufwand. Klar, also das ist ja auch was sozusagen manche Printkollegen super noch uns voraus haben. Und da schätze ich ja immer sehr, gerade die Reportagen in der G oder auch in der Maniac, wenn die aus Japan kommen oder sonst was, oder wo halt mal wirklich siehst, dass da journalistische Arbeit drinsteckt, sich mal wirklich
mit GameStar Thema, muss man da auch loben,
tatsächlich. GameStar, ja, aber die Reportageteil meistens, ja.
Jetzt mach mal nicht den tollen Monolog hier kaputt mit
der. Entschuldigung.
Nee, also,
du bist doch sonst derjenige, der unterbricht.
Aber da muss man halt sagen, dass so eine Seite so wie Arrow Games zu füllen, so dieses Tagesgeschäft aus News und Tests und so, klar, wir würden aber gerne mehr machen, aber dazu müssten die User auch immer noch viel mehr auf die Werbebanner klicken und ihren ganzen Kumpels erzählen, geht zu
Arrow Games. Nicht betteln, das ist jetzt schon fast so diese Schiene.
Ich bettel ja nicht, weil wir sind ja so zufrieden, wie alles läuft, aber wenn man als User mehr haben möchte, dann muss man da quasi proaktiv werden und uns monatlich Geld überweisen oder auf die Banner klicken.
Nein. Einmal die Gamers Global Monatsspende auslassen und stattdessen an uns senden.
Ja, sag mal so, es fehlt einen kostenlosen Mitarbeiter.
Ja. Also, wirklich aktiv zum Spenden aufgerufen?
Ja,
natürlich.
Was ist das denn bitte?
Entschuldigung.
Nee, kann man auch öffentlich so sagen.
Ja, das ist peinlich. Das war ziemlich peinlich. Ja, außerdem dieses Jammerliche irgendwie, dass sie noch geschrieben haben, ja, so eine Seite zu betreiben, das kostet ja auch Geld.
Und ja,
so.
Genau.
Ach, nee.
Vor allem, wenn man laufend User beschäftigt, die freiwillig. Vor allem auf den anderen Seiten ist eh nur Atzenhumor.
Ja, natürlich. Die anderen Seiten sind nämlich nicht journalistisch.
Genau.
Das ist anders, so eine Art von so toll.
Wir sind ja auch nicht vom Erfinder der GameStar.
Nee.
Aber ich habe letztens einen Obdachlosen gesehen, der hat ein großes Schild um den Hals. Ich battle für Gamers Global.
Ja. Nee. In diesem Sinne, mit diesem schönen Kollegen-Bashing, was könnte das Besseres geben als Abschluss, verabschieden wir uns ins Wochenende und wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende. Tschüss sagen der Alex,
der Hannes
und der Christian.
Und der Daniel.
Als letzter wie immer.
Wie immer. Ich habe extra dem Christian ein Zeichen gegeben, dass er vor mir sprechen soll.
Ja, und jetzt spricht der andere Christian, nämlich der Christian Bale.
Stimmt also, er gar nicht.
Rare Games. What the fuck is it with you?
Copy, Regel Nummer 2. Copy, Regel Nummer 2.
Ladies and gentlemen, please start your engines.
Ja.
What don't you fucking understand?
Start your engines.
Go hatten wir auch schon. Also
und eine Frau, die strippt, hatten wir auch noch.
Ja.
Every man loves tits.
What the fuck is it with you?
Every man loves tits.
Ich werde mal Risen probieren und ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja.
Oh, good for you. And how was it?
Also ich muss sagen,
Tisch über die Kohle machen.
Ja, natürlich. Ja, entweder Daniel oder unsere Tischgeister.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Geil.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Geil.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Let's go again!
Ja, Kinas.
Ah, da.